Okay, dann fangen wir an. Herzlich willkommen zu Küchenradio. Folge, wie immer, weiß ich sie nicht genau, muss sich irgendwie um die 258, 59 bewegen. Wir sind vorgestern, nee, was ist heute, der 27., ne? Gestern sind wir 5 Jahre alt geworden.
Herzlichen Glückwunsch.
5 Jahre, wir zählen mit zu den ältesten Podcasts in Deutschland. Das 2005 gab es noch nicht so wahnsinnig viele. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir da so ein bisschen bekannter geworden sind am Anfang. Aber naja, gut. Team ist nicht da, aus den bekannten Gründen. Aber ich bin total froh, jetzt hier zu sein. Es ist einen langen, stressigen Arbeitstag hinter mir und es ging immer nur so relativ an der Oberfläche entlang, wie das halt häufiger so ist in diesem Job. Aber deswegen habe ich mich ganz besonders hier auf diesen Termin gefreut, den wir jetzt hier mit dem schönen Budweiser begießen. Erstmal herzlich willkommen im Küchenradio, Jürgen Neumann.
Hallihallo.
Wir hatten uns mal bei einem Bier zusammengesetzt und auch in anderen Kontexten mal getroffen und lange, lange geredet über das Thema, über das wir dann heute auch reden. Und das fängt an mit Freifunk und geht dann weiter über Funkfrequenzen und die Frage, wie man so die weißen Flecken in Deutschland und auf der Welt ans Internet anbinden kann. Du hast Freifunk mitgegründet.
Genau.
Na, wie lange ist das jetzt her?
8 Jahre.
8 Jahre. Und?
Ja, eine lange Zeit, würde ich sagen.
Dann ist dein Baby ja 3 Jahre älter als unser.
Ja, genau. Ja, das fing an eigentlich mit der Tatsache, dass ich nach Ost-Berlin gezogen bin, jetzt für mich ganz individuell. Und ich damals schon in IT-Berufen tätig war, dann da nach Friedrichshain gezogen bin, in so ein DSL-Ghetto, da gab es kein DSL. Und für mich das wirklich ein großes Problem dargestellt hat. Ich bin in ein Hausprojekt eingezogen mit 35 Leuten, die haben sich zu dem Zeitpunkt einen ISDN-Anschluss als Internetanschluss geteilt. Und ich konnte eben da nicht arbeiten, so kurz gesagt. Und zu diesem Zeitpunkt gab es die ersten WLAN-Produkte im Handel schon einigermaßen günstig zu kaufen. Und irgendwie gab es auch in Berlin schon Projekte wie Prenzelnet, die damit anfingen rumzuexperimentieren. Es gab auch so im CCC-Umfeld einige Leute, die erste Testfunkverbindungen aufgebaut hatten oder sich eben privat so vernetzt hatten. Und zunächst mal ging es mir eigentlich darum, mein Hausprojekt ans Internet anzubinden. Und ich habe dann in Friedrichshain gab es so eine lustige Tatsache, nämlich die Frankfurter Allee teilt diesen Kiez in 2 Teile, Nordkiez und Südkiez. Und im Nordkiez oberhalb der Frankfurter Allee gab es DSL und im Südkiez gab es eben keins. Und ich bin natürlich in den Südkiez gezogen und hatte damit keine Möglichkeit, irgendwie einen schnelleren Internetanschluss zu bekommen.
So, das war sozusagen so die Ausgangsphase von diesem Projekt, ne? So ging das irgendwie los, da kam so diese Idee, wir müssen da irgendwas machen. Jetzt ist es kurz mal ein Sprung, so 8 Jahre später, Freifunk, was ist das heute? Ist das?
Naja, heute würde ich sagen, ist es ein Community-Projekt mit sehr vielen verschiedenen Ausprägungen. Es war auch immer ja auch unser Ziel, das wirklich als dezentrale Community auch zu konzipieren. Es geht eigentlich eher darum, man könnte fast sagen, ein Community-Modell oder eine Anleitung zu, wie baue ich meine eigene Community verstehen. Also die ganze Freifunk-Initiative ist so gedacht, dass Leute eben lokal vor Ort, da wo sie leben, ihr eigenes Freifunkprojekt machen.
Was ist daran so kompliziert?
Naja, zum einen hat es sehr lange gedauert, bis es technologisch auf so einem Stand war, dass man sagen könnte, das funktioniert jetzt. Auf der anderen Seite ist es auf der sozialen Ebene, das was so Technikfreaks gerne Layer 8 nennen, auch nicht ganz einfach, das nachhaltig oder längerfristig zu betreiben. Und zum Dritten ist es auch nicht so einfach zu vermitteln, jetzt mit den Leuten, die sich eigentlich nicht so sehr für Technologie interessieren, sondern die einfach nur einen Internetanschluss haben wollen, was man denn da jetzt alles machen muss und warum und so weiter und so fort.
Jetzt ist das 8 Jahre alt, das Baby. Bist du denn zufrieden? Bist du stolz?
Naja, ich denke, wir haben als wirklich sehr große Community mittlerweile viel mehr erreicht, als ich mir damals da irgendwie vorstellen konnte oder wir alle uns vorstellen konnten. Und insofern freue ich mich schon, was daraus geworden ist. Und es hat dann auch in den letzten Jahren, also ich habe eigentlich schon lange den Zustand erreicht gehabt, dass ich mir dachte, Mensch, das ist ja wirklich toll. Und da kam dann aber immer noch irgendwas. Und ich bin mal gespannt, wo das auch noch hinführt, weil die Wellen, die Freifunk oder diese ganze Community verursacht, die sind eben auch ein bisschen langsam, aber sie sind mächtig. Und es kommen aus vielen Ländern der Welt plötzlich irgendwie Anfragen aus heiterem Himmel. Wir möchten auch so ein Projekt starten. Gerade aus Venezuela habe ich eine Anfrage erhalten. Du warst selber in Ghana, wo es ja auch so eine Geschichte gegeben hat. Und vorher waren wir in Indien und sonst wo. Also da tut sich echt immer noch viel und ich frage mich immer, wo kommt das alles her? Aber ich freue mich auch, wenn ich zum Beispiel so wie letzte Woche einen Anruf erhalte von jemandem aus einem Dorf in Brandenburg, ein Rechtsanwalt, Steuerberater, der macht da DATEV und er hat eben auch kein schnelles Internet.
Also das ist diese Steuerberater-Software,
genau.
Mit Online-Anbindung wahrscheinlich.
Die braucht er, genau. Und da gibt es eben auch kein schnelles Internet und hat er sich schon eine Satellitenschüssel gekauft und hat eine ISDN-Verbindung, aber es funktioniert nicht, weil die Latenzzeiten sind zu hoch und das geht dann eben mit so einer langsamen Verbindung einfach nicht. Das ganze Problem hat nicht nur er, sondern sein Dorf. Und wenn solche Leute mich dann sich bei mir melden oder auch bei anderen Freifunkern und fragen, Mensch, könnt ihr uns nicht helfen? Und man spürt dann diese Energie, die diese Leute haben und auch eigentlich immer, wenn die Leute sich an uns wenden, denken sie nicht nur an sich, sondern gleich auch an ihr Dorf oder an die soziale Gemeinschaft, in der sie leben. Der kam dann auch gleich an und meinte, ja, wir haben hier noch eine Schule und wir haben hier noch dies und das. Und ich bin mir sicher, der wird mich halt in ein paar Wochen wieder anrufen und wir werden dann auch da ein Projekt draus machen und werden dann versuchen, dieses Dorf eben ans Internet zu bringen. Und diese Geschichten, die finde ich immer wahnsinnig toll. Und in so Statistiken, in denen es offiziell heißt, ja, so und so viel Prozent der Republik seien bereits am Internet, am schnellen Internet angebunden, die stimmen, glaube ich, auch nicht so ganz, weil so viele Leute wieder Probleme haben, eine schnelle Internetanbindung zu bekommen, könnte es dann gar nicht geben.
Zumal ja schnell auch sehr relativ ist. Ne?
Genau.
Ich glaube, das Bundeswirtschaftsministerium geht davon, weiß nicht, sind die mittlerweile bei 1 Mbit für schnell angekommen? Ich weiß es nicht.
Ja, genau. Ja, schnell ist schon 1 Mbit. Genau.
So, ne? Aber die waren auch eine Zeit lang bei 378 oder sowas. Das war dann auch schon schnell. So, ne?
Genau. Ja, aber da werde ich halt auch immer wieder mit so einer Realität konfrontiert, wo ich mir denke, hey, super, genau das ist der Grund, warum wir dieses Projekt gestartet haben. Und es ist eigentlich eben traurig, 8 Jahre später festzustellen, dass sich so wenig in der Republik verändert hat, dass es diese Probleme immer noch gibt. Finde ich auch politisch eine Katastrophe eigentlich. Aber so ist es eben und dann freue ich mich, dass es Freifunk gibt und dass man eine Antwort hat auf so ein Problem und sagen kann, ja, wir können dir auf jeden Fall helfen oder euch.
Und wie geht ihr jetzt in dem Fall, bevor wir dann mal zu den Anfängen kommen, aber wie geht ihr jetzt in dem Fall von diesem Dorf vor? Wie funktioniert das so?
Naja, zuerst mal habe ich erklärt, was so die Voraussetzungen sind. Wir brauchen ja Sichtverbindung aufgrund der Funkfrequenz, die wir benutzen. Also da dürfen keine Bäume oder irgendwas im Weg sein. Habe ich ihm so erklärt, dass er erstmal ausloten soll, ob es denn eine Sichtstrecke zwischen den verschiedenen Dörfern und Punkten gibt, die es gilt, miteinander zu vernetzen. Dann habe ich ihm gesagt, dass es gut wäre, wenn er auch in seinem Dorf und in dem anderen Dorf eben auch Leute mobilisieren würde. Praktisch sind immer freiwillige Feuerwehr, die haben so schöne Leiterwegen. Elektriker, was weiß ich, alles Mögliche, alle Leute, die irgendwie mithelfen können, dass er sich auch darum kümmern muss, dass es eine Akzeptanz und einen Wunsch gibt, dass die Leute vor Ort das wirklich machen wollen, weil es wird nie funktionieren, dass Freifunk irgendwo hinkommt, wo nicht die lokale Bevölkerung auch ein echtes Interesse hat, das selber zu machen. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn er das alles ausgelotet hat und immer noch das Gefühl hat, dass er das gerne machen möchte, dann soll er mich anrufen und dann machen wir das.
Und dann kommt der IT-Squad, der Internet-Squad.
Ja, naja, dann geht es ja eigentlich erstmal darum, also ich meine, die Geräte sind glücklicherweise wirklich preiswert geworden. Das geht jetzt nicht darum, da unheimlich viel Geld für ausgeben zu müssen. In dem konkreten Fall geht es darum, die Verbindung zum Nachbardorf herzustellen. Da ist ein Berg oder ein kleiner Hügel im Weg. Da gibt es aber so einen Aussichtsturm. Das heißt, man muss erstmal 2 Funkstrecken bauen, Richtfunkstrecken, um tatsächlich vom Internet in dieses Dorf zu kommen. Und dann muss man natürlich in dem Dorf sich überlegen, wie verteilt man das Signal. da bietet es sich an, dann Freifunk zu machen und die Meshing-Technologie einzusetzen und auch die Leute zu animieren, dass sie sich selbst dann an diesen Internetanschluss anschließen.
Und in dem anderen Dorf ist was für eine Bandbreite?
Da gibt es ganz normal DSL. Ich glaube, es geht sogar hoch irgendwie bis 3, 4 oder 5 Mbit. So.
Pro Hausanschluss?
Ja, die müssen sie sich dann teilen. Die werden einen Anschluss dann mieten.
Also das ganze Dorf mietet sich dann 3, 4, 5 Mbit.
Ja, genau.
Und die werden dann per Funkstrecke rübergelegt.
Genau.
Und in dem Dorf verteilt.
Genau.
Und dann teilen sich wie viele Leute 3, 4, 5 Mbit?
Naja, das werden schon so 100 oder ein paar mehr sein, schätze ich.
Das ist, erinnert mich echt so ein bisschen an Ghana, ne? Da waren die Leute auch froh. Da kam eine DSL-Leitung, nicht 4, 5 Mbit, sondern 1 Mbit. Und es haben sich dann auch 400, 500 Leute geteilt. Waren selig, waren happy und alle waren total glücklich. Aber das ist keine Größenordnung weg hier davon, so, ne?
Nee, das, also ich meine, stimmt. Also es ist leider traurig, aber wahr, ja.
Wahnsinn. Also das finde ich, na gut, da können wir ja nachher noch ein bisschen länger drüber reden. Aber gut, 8 Jahre Freifunk. Also du hast gesagt, das hat angefangen, du bist noch aus Berlin gezogen, da gab es halt kein Internet und dann habt ihr angefangen so rumzufrickeln irgendwie.
Ja, also ich habe einfach individuell angefangen, mich mit WLAN zu interessieren. Es gab dann eine Veranstaltung in Berlin im Bootlab. Da kamen dann eben auch alle anderen Berlinerinnen und Berliner hin, die ähnliche Probleme hatten oder sich für das Thema interessiert haben. Da kamen auch Leute aus London und aus Dänemark, die dort schon auch mit Wireless LAN solche Projekte gemacht hatten.
Was war das Bootlab?
Das Bootlab ist sowas ähnliches wie die C-Base oder andere Hacklabs oder so Veranstaltungsorte im Bereich neuer Medien, von denen es ja in Berlin einige gibt. So.
Okay.
Das Bootlab hat sich eben eigentlich lange Zeit auch mit Radio machen beschäftigt, aber eben auch mit so IT-Themen und die haben dann zum Thema WLAN und Community WLAN eine Veranstaltung gemacht und da hat sich so ein bisschen die Berliner Blase kennengelernt und wir haben dann sehr schnell in der C-Base, die damals im Neuen Deutschland im Asyl war, weil die neue C-Base gebaut wurde in der Rungestraße, haben wir uns regelmäßig angefangen zu treffen. Es hieß dann erst Wavelöten und so in diesem Umfeld Wavelöten ging es dann schon darum, so eine Berliner Community auch zu machen. Und ich war damals aber auch jetzt beruflich mit Leuten zusammen, die sich auch so mit Web-Communities, die damals ja auch im Entstehen waren, beschäftigt haben. Wir haben ein bisschen recherchiert, haben rausgefunden, solche Initiativen lokal gab es schon in verschiedenen deutschen Städten, aber es gab noch gar nicht so eine Vernetzung zwischen den einzelnen Initiativen. Und das war dann Freifunk. Freifunk war sozusagen die Idee, im deutschsprachigen Raum eine Meta-Community zu schaffen von allen möglichen WLAN-Projekten, die es schon gab und die es auch in Zukunft dann geben sollte.
Und diese WLAN-Projekte hatten die alle das Ziel, internetfreie Zonen, Häuser, wie auch immer, ans Internet zu bringen? War das so das übergeordnete Ziel?
Das kann ich dir nicht genau beantworten, weil ich nicht alle kenne, aber ich denke schon. Also es gab natürlich zwei Sachen, die gibt es auch heute noch. Das eine ist die Idee eines Intranets, nämlich dass man ein Kiez oder ein Stadtteil oder ein Dorf oder was auch immer intern miteinander vernetzt und jetzt mal ganz ohne Internet dann einfach in diesem Netzwerk ja kostenlos in der Lage ist, alles Mögliche zu tun. Ich könnte da telefonieren mit Voice over IP, ich kann im Prinzip so eine Art Community Radio betreiben. Ich kann da File-Sharing machen, bis es mir schlecht wird. Ich kann alles Mögliche tun, weil die Netzwerkinfrastruktur gehört den Leuten. Es entstehen keine Gebühren und insofern haben die dann ihr eigenes Netzwerk, in dem sie tun können, was sie wollen. Das ist die eine Idee. Die andere Idee ist natürlich trotzdem immer, ins Internet zu kommen, weil viele wichtige Inhalte und auch interessante Dinge sind eben dort. Und es ist auch manchmal sehr schwierig zu vermitteln, wo denn da jetzt eigentlich die Grenze ist oder der Übergang. Also es ist auch sehr schwer, Leuten, die sich nicht so viel mit Computern beschäftigen, zu erklären, was der Unterschied zwischen einem Intranet und dem Internet ist und warum man irgendwas jetzt im Intranet machen soll, aber nicht im Internet und so. Und letzten Endes geht es dann eben doch darum, auch eine Anbindung an das Internet zu machen.
Und wie hat sich das dann so, wie verlief dann so die Entwicklung? Ihr habt euch da 2001, 2002 irgendwie so zusammengeschlossen und es ging so los und jeder fing so an mit dem WLAN da rumzugucken und man baute mal so Sender und Empfänger und Wie groß, wie weit, welche großen Entfernungen können wir denn überbrücken und so?
Naja, zuerst mal waren es eine Vielzahl von technischen Problemen. Also obwohl es in dem WLAN-Protokoll auch schon immer die Idee gab, dass es halt verschiedene Arten von Verbindungen gibt. Also es gab halt den typischen Access Point und den Client, also Computer oder mobiles Gerät, was sich dann mit so einem zentralen Access Point verbindet. Aber es war auch schon eigentlich laut RFC gab es auch einen sogenannten Peer-to-Peer-Mode. Das bedeutete, die Geräte sollten sich auch untereinander vernetzen können.
Also RFC ist so eine Art Grundgesetz für diese Technik. So, ne?
So eine, ja, das ist so eine, könnte man sowas so ähnlich sagen wie eine DIN-Norm, genau, oder so in der Art. Genau. Und und obwohl das eigentlich so hätte implementiert sein sollen, benutzte das aber eigentlich auch nie jemand, weil die Standardanwendung von WLAN war eben immer, man hat irgendwie einen Computer oder irgendein anderes mobiles Gerät und möchte sich eben über einen Access Point mit dem Internet verbinden. Das, was uns aber relativ bald interessiert hat, war, mehrere Punkte gleichberechtigt miteinander zu verbinden, weil wir waren sehr schnell an dem Punkt, dass wir in diesem Client-Server-Mode, also da, wo sich halt der Computer mit dem Access Point verbindet, haben wir dann eine Verbindung gebaut, aber in dem Moment, wo sich jetzt noch ein zweiter oder dritter mit demjenigen verbinden wollte, der bereits mit dem Access Point verbunden war, mussten wir das gleiche Setup nochmal machen. Also nochmal in anderen Worten gesagt, wenn sich eben drei Personen miteinander verbinden wollten, dann musste die erste Person im Client-Mode sich mit der zweiten Person verbinden, die dazu einen Access Point aufstellen musste. Und dann brauchte man noch einen WLAN-Router, um wieder im Client-Mode sich mit dem nächsten Access Point im Access Point-Mode zu vernetzen. Und das ist für eine Infrastruktur in einer Stadt, in der es dann eben viele Knoten geben könnte, die sich untereinander vernetzen wollen, ja eine sehr unpraktische Methode. Und es wäre viel eleganter, wenn die sich eben gleichberechtigt miteinander vernetzen können. Und dazu gab es eigentlich auch technisch vorgesehen diesen Peer-to-Peer-Mode, aber die Implementierung war eben grottenschlecht oder hat überhaupt nicht funktioniert. Und das haben wir auch erstmal herausfinden müssen. Also wir haben dann so Experimente gemacht mit unseren Notebooks und haben versucht, so die ersten Mesh-Protokolle, die es damals auch schon gab, können wir ja nachher nochmal klären, was das ist, genau. Haben wir dann einfach getestet, indem wir so eine Art Menschenkette gebildet haben mit 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder 20 Leuten und dann versucht haben, das Signal so von einem Computer zum nächsten weiterzuschicken, im Peer-to-Peer-Mode eben. Und dann ist uns aufgefallen, das geht gar nicht. Und wir dachten am Anfang immer, das liegt an der Software oder wir wussten nicht genau, was der Grund ist. Aber dann haben wir irgendwann eben rausgefunden, nee, das liegt vor allen Dingen an der Implementierung oder Nicht-Implementierung dieses Peer-to-Peer-Modes.
Also Implementierung heißt, es steht in dieser Norm steht es drin, genau, wie es gemacht werden sollte und dass es geht. Aber so wie das dann die Ingenieure in Software geschrieben haben, hat es halt nicht funktioniert.
Richtig. Also hat nicht funktioniert oder eben schlecht funktioniert und alle Arten von nicht oder
nicht zwischen nicht und schlecht.
Ja, genau.
Und das war einfach, weil die das nicht interessiert hat, weil es keine Anwendung war, die gefragt war, oder?
Genau, weil es in erster Linie einfach in den Konzepten, die dann umgesetzt wurden, auch ja mit einem kommerziellen Hintergrund, hat es eben niemanden interessiert.
Und wie ging es dann weiter? Also dann, wie seid ihr dann da dem auf die Schliche gekommen?
Naja, da gab es dann verschiedene Meilensteine. Aber also dazu gehörte eben auch, dass diese Softwareprobleme gelöst wurden, dann auch von der Community zum größten Teil, die sich dann tatsächlich die Mühe gemacht haben, diese schlecht geschriebenen Treiber zu verbessern oder eben auch auf die Firmen versucht haben einzuwirken und zu sagen, hey, das funktioniert ja nicht, aber meistens hat es nichts genutzt und es blieb uns nur übrig, dann in der Community eben selber entsprechende Treiber zu schreiben. Und das hat dann natürlich auch eine ganze Zeit lang gedauert erstmal.
Und wann war das so weit, dass ihr quasi also selber so ein Mesh-Netzwerk aufbauen konntet?
Also da gehörten dann noch ein paar weitere Meilensteine dazu. Das erste war mal, dass dieses Problem gelöst war. Also dass man dann unter der Voraussetzung, dass man bestimmte WLAN-Produkte benutzt hat und bestimmte Software dazu, wusste man dann, das funktioniert. Und das war erstmal die Voraussetzung auf der untersten Ebene, dass man sagen konnte, okay, hardware-seitig oder sagen wir mal netzwerkseitig könnte es jetzt schon mal gehen. So, und dann interessierte uns ja dieses Meshing, also die automatische Vernetzung der einzelnen Access Points oder Router.
Und was war da die Herausforderung?
Also wer sich ein bisschen mit Internetprotokollen auskennt oder überhaupt mit Netzwerkprotokollen, weiß vielleicht, dass man auf jedem Computer so eine sogenannte Routing-Tabelle pflegen muss. Eine Tabelle, in der steht, wie der Weg durch dieses Netzwerk ist, wenn ein Paket von A nach B kommen soll. Und wenn man halt ein normales Firmennetzwerk hat, dann hat man da ja eine standardmäßige, so eine sternförmige Verkabelung und dann hat man einen Punkt, der als sogenanntes Gateway oder Default Gateway definiert und man sagt halt einfach, alle Pakete, die jetzt nicht in diesem lokalen Netzwerk sind, die müssen also hier raus und der Weg hier raus geht über dieses Standard Gateway. Das ist also eigentlich eine sehr einfache Konfiguration. Aber wenn man sich jetzt ein Netzwerk vorstellt, in dem es so ein Standard-Gateway gar nicht gibt, sondern in dem sich viele Menschen miteinander verbinden, dann muss man sich das so ein bisschen wie stille Post vorstellen. Also da muss man einfach wissen, wenn ich jemandem anderen ein Paket schicken möchte, dann muss irgendwie klar sein, wie komme ich denn dahin? Ja? Also über welche nächsten Geräte müssen denn diese Pakete verschickt werden, dass die am Ende da ankommen, wo sie hin sollen.
Ist das jetzt das Gerät beim Nachbarn gegenüber auf dem Balkon oder ist es auf der anderen Seite das im Hof? Oder was ist sozusagen der Weg, um einmal rüber über die Frankfurter Allee zu kommen?
Genau. Und also ich meine, wenn die Verbindung eben nur eine nächste Verbindung ist, also zwischen mir und dir, dann ist es uninteressant, weil dann wir sehen uns ja direkt, wir sind also unmittelbare Nachbarn. Aber wenn ich jetzt ein Päckchen an deinen Nachbarn schicken möchte, den ich nicht sehe, dann muss ich wissen, dass ich, wenn ich zu deinem Nachbarn kommen will, dir ein Paket schicken muss. So, und das muss man halt dann so in Computersprech übersetzen, dass der Computer weiß, aha, wenn ich also Pakete zu dem Nachbarn schicken möchte, dann muss ich die zu dir schicken. Und in einem größeren Netzwerk, das so maschenartig aufgebaut ist wie ein Fischernetz, deswegen heißt es auch Mesh Network, da kann man sich ja vorstellen, dass es also ganz viele solche Punkte gibt und dass man für jeden einzelnen Punkt wissen muss, wie kommt das Paket jetzt von diesem Punkt zu jedem beliebigen anderen Punkt.
Und das bedeutet im Prinzip, dass jeder dieser Punkte, also das war glaube ich so diese erste Stufe, dass jeder dieser Punkte alle Routen kennen musste.
Genau, also es gab dann zu dem Zeitpunkt auch damals schon in 2002 eine Implementierung einer solchen Software. Vielleicht noch ein Satz dazu. Also normalerweise pflegt man diese sogenannten Routing-Tabellen von Hand. Also der normale Weg ist sozusagen, dass man auf seinem Computer, wenn man da eine andere Route als diese Standardroute haben möchte, trägt man eben eine weitere Route in den Computer ein. In unserem Fall müsste man da sehr, sehr viele Routen eintragen. Alle müssten das machen. Das wäre also sehr kompliziert. Das heißt, man sucht nach einem Automatismus.
Vor allen Dingen, weil sich das ja auch dauernd änderte dann.
Genau, wenn das dann noch mobil ist. Also wenn man sich
Notebooks und zieht um und die Leute bewegen sich und dauernd, dann muss das Paket nicht mehr über dich zu Paul, sondern kann entweder direkt zu Paul oder über Andreas zu Paul und so. Dass wenn das sich dauernd verändert, hätten die das von Hand jedes Mal die neuen Knoten an ihre Tabelle eintragen müssen.
Genau, also man merkt gleich, das geht gar nicht so. Das muss also irgendwie automatisch funktionieren. Und da gibt es unterschiedliche Ideen. Das gab es auch schon damals. Und zwar gibt es solche Mesh-Protokolle, da schreit immer jeder Hallo zum Beispiel und alle schreien halt Hallo. Und diese Hallo-Pakete, die heißen dann auch Hilo-Packages, die werden über das ganze Netzwerk geschickt. Und ich empfange dann zum Beispiel von allen anderen solche Pakete und merke mir, über wen ich denn dieses Paket erhalten habe. Also wenn jetzt zum Beispiel 5 Nachbarn hinter dir verschickt jemand so ein Paket und das kommt dann bei mir an, dann merke ich mir, ich habe es ja von dir bekommen.
Und wenn du zu diesem Nachbarn 5 hinter mir willst, dann musst du was über mich schicken.
Genau. Und dann gibt es jetzt Unterschiede in der Art, wie diese Information weiterverarbeitet wird. In einem Fall berechnet dann jeder einzelne Computer oder jeder Router die gesamte Routing-Tabelle. Also genau, also das heißt, jeder einzelne Knoten hat ein vollständiges Abbild des ganzen Netzes in sich und kennt alle Knoten und weiß auch sozusagen, kennt alle Routen aller Knoten in diesem Netzwerk.
So.
Genau, das ist
Das war so die erste Stufe, oder?
Ja, das war die erste Stufe und das ist auch heute noch die Stufe, mit der wir uns beschäftigen. Es hat einfach einen historischen Grund, weil wir haben damit angefangen, also das Protokoll heißt konkret OLSR und wir haben zufällig jemanden kennengelernt, der das implementiert hatte im Rahmen seiner Diplomarbeit und den haben wir eingeladen, nach Berlin zu kommen und der hat sich sehr gefreut, dass das Anklang findet in der Praxis. Er hatte sich damit sehr theoretisch halt
beschäftigt. Das gab es aber schon, dieses Protokoll.
Das Protokoll gab es schon, es gab nur noch keine Open-Source-Implementierung davon. Also das Protokoll hatte sich schon irgendjemand ausgedacht an der Uni irgendwo. Oder in der militärischen Forschung war das auch lange ein Thema, ist es mit Sicherheit auch heute noch. Aber es gab eben keine Open-Source-Implementierung.
Also Open-Source-Implementierung heißt dann, es gab irgendwie keine Software, in der das mal so wirklich zum Arbeiten gebracht wurde, in die auch jeder reingucken kann.
Genau, so heißt das. Genau, also für uns, wir sind ja auch eine
Open-Source. So ein Protokoll an sich macht ja erstmal nichts. Ne? Also das ist ja erstmal nur, wenn irgendjemand sich das ausgedacht hat, passiert damit ja erstmal gar nichts. Ne?
Klar, also sagen wir so, wenn es super toll funktionieren würde, dann müsste das vielleicht gar nicht Open Source sein, weil dann könnte man ja sagen, das geht ja. Trotzdem möchte man vielleicht ganz gerne wissen, wie es eigentlich funktioniert. Und insgesamt, glaube ich, das kann man für fast alle Freifunker sagen, gehören wir auch der Open Source Community an. Das heißt, wir sind absolute Befürworter der Idee, solche technischen Entwicklungen auch mit anderen zu teilen, weil wir fest davon überzeugt sind, dass jeder davon profitiert.
Und dieser Student, dieser Wissenschaftler, der hatte zum ersten Mal so dieses bis dahin theoretische Konstrukt mal zur Software gemacht.
Genau. Und das eben als Open-Source-Software. Ja. Das heißt, wir konnten da reingucken und wir konnten uns an der Weiterentwicklung beteiligen. Und daraus hat sich eine sehr fruchtbare Kooperation ergeben. Der war glücklich, dass er nicht nur irgendwie 5x5 WLAN-Access-Points da als Mini-Grid in seinem Testfeld hatte, sondern dass es wirklich einen Ort gab, wo Leute da praktisch mit rumexperimentiert haben.
Und wie habt ihr den kennengelernt?
Zufällig. Also durch einfach Recherche. Irgendwann kam jemand an und meinte, ach, guck mal hier. Und dann haben wir den angemailt und dann ist er auch tatsächlich gekommen. Und
wie war das dann so? War man sich so gleich grün oder?
Ja, also es ging
so
ziemlich.
Brüder im Geiste so ein bisschen.
Ja, ich denke schon. Also das ging dann auch sehr schnell, trug das Früchte. Und das führte dann dazu, dass wir eben dann erstens das Problem gelöst hatten, dass wir eine stabile Plattform hatten, netzwerkseitig. Dann hatten wir auch eine Implementierung eines Mesh-Routing-Protokolls und jetzt kam die dritte wichtige Entwicklungsstufe. Das war nämlich, dass es bis dahin eine ziemliche Friemelei war, das jetzt auf einen normalen WLAN-Router drauf zu bekommen. Also man muss sich vorstellen, man geht in den Laden und kauft sich dann eben einen bestimmten Typ WLAN-Router, weil man weiß, da funktioniert die Hardware und die Software, die man da drauf machen möchte. Aber die ist da ja noch nicht drauf. Das heißt, man muss die Software, die da original drauf ist, irgendwie runterkriegen und muss dann seine eigene Software da drauf machen. Und weil die Geräte nicht unbedingt dafür gemacht sind, dass man die Software austauscht, ist das eine ziemliche Friemelei. Und das ist auch für die meisten Leute, würde ich sagen, viel zu kompliziert, die Software dann erstmal in die passende Form zu bringen, dass die auf diesem Gerät laufen kann.
Lange da stand halt auch so einer Massenbewegung im Wege.
Auf jeden Fall, genau. Und da kam dann eben die dritte wichtige Stufe, das war Sven Ohler, auch Softwareentwickler aus Berlin, der irgendwann dann mal in der Seabase saß und ich guckte ihm so über die Schulter und dachte mir, huch, das sieht ja aus wie unsere Webseite, was macht der da? Und ich habe dann so gefragt, was machst du da? Und dann sagte er, ja, das ist die Freifunk-Firmware. Also Firmware, muss man dazu sagen, ist einfach diese Software, die auf diesen kleinen Geräten läuft. Und der war also dabei, ein fertiges Paket zu bauen, ein einziges Software-File, was man relativ einfach über eine Web-Oberfläche dann auf den gekauften Router übertragen kann und damit dann das Betriebssystem und alle weiteren Programme austauscht. Und so konnte man dann aus einem handelsüblichen WLAN-Router einen Freifunk-Router machen. Und das war so einfach, dass das eigentlich jeder machen konnte. Und damit hatten wir alles zusammen, um uns erstmal tierisch zu freuen und zweitens, um auch das Projekt außerhalb jetzt einer technisch sehr interessierten Gemeinde zu verbreiten.
Also dass dann mit der Installation dieses Pakets der Router halt irgendwie Kontakt aufnehmen kann zu anderen Routern bei ihm in der Nachbarschaft und so ein bisschen sich diese Routen ausrechnen kann, über die er dann Pakete schickt und so. Ne?
Genau.
Ich meine, das ist ja, du hast gesagt, das ist im Prinzip die Infrastruktur, die es heute im Prinzip gibt.
Genau, da hat sich eigentlich nichts dran verändert.
Nichts dran geändert. Ne? Ja. Ich meine, ich habe das selber vor ein paar Jahren mal ausprobiert und da habe ich es dann wieder sein lassen, weil, ja, also erstens diese Intranet-Funktion, also so mit anderen Leuten irgendwas austauschen, das gab es irgendwie nicht. Außerdem hatte ich einen Internetanschluss und wenn man versucht hat, Internet zu machen über das Freifunk-Ding, weiß nicht, ich hatte das Ding bei mir auf dem Balkon stehen, aber das hat irgendwie alles nicht funktioniert. Es war lahm und hat nicht, ging einfach nicht. So, ne?
Ja.
Wie ist denn das heute? Wie viele Leute machen da mit und wie robust ist das so?
Also mitmachen, wie viele Leute genau mitmachen, wissen wir nicht, weil wir die eben auch nicht zentral irgendwie erfassen. Wir haben ungefähr eine Vorstellung davon, dass es in Berlin vielleicht 2000 oder ein paar Leute mehr sind. Bundesweit sind es sicherlich mehrere 10.000. Aber nicht jeder, der Freifunk macht, muss sich jetzt irgendwie bei uns melden. Man kann das alles kostenlos aus dem Internet runterladen, was man braucht. Es gibt zig Anleitungen, wie das funktioniert. Und im Idealfall bekomme ich überhaupt nichts davon mit, dass irgendjemand irgendwo auf der Welt Freifunk macht.
Und wie robust ist das?
Technisch ist es sehr ausgereift. Die Software, die man da auf diese Geräte spielen kann, die funktioniert sehr stabil. Was allerdings immer noch ein Problem ist und das vergessen eben viele Leute, ist, dass es vor allen Dingen auf die Qualität der Funkverbindung ankommt. Also wenn die Funkverbindung nicht stabil ist, wenn sich das funktechnisch nicht wirklich gut miteinander verbunden ist, die einzelnen Punkte, dann funktioniert eben das Netzwerk nicht, weil letzten Endes müssen die Daten über diese Funkverbindung, wenn die Funkverbindung eben nicht gut ist, dann kommen da auch keine Daten drüber, dann ist das Ganze langsam, instabil und so weiter und so fort.
Also das heißt in erster Linie Sicht.
Das heißt in erster Linie Sicht und das heißt aber auch, dass man, zum Beispiel früher haben wir aus Kostengründen Antennen selber gebaut, die selber gebauten Antennen, die waren dann eben, wusste man nicht, wie gut die sind, man konnte das auch nicht einfach so testen, ob die jetzt wirklich gut sind oder schlecht und gerade bei Antennen und bei so einer hohen Frequenz, da kommt es auf wenige Millimeter an und schon funktioniert was nicht mehr so richtig. Und das ist heute glücklicherweise besser geworden, weil auch kommerzielle oder professionelle Antennen viel billiger geworden sind und heute baut eben keiner mehr eine Antenne selber, sondern genau aus den besagten Gründen geht man auf Nummer sicher und kauft sich lieber eine. Dann hat man schon mal gute Voraussetzungen und da muss man noch so ein bisschen wissen, was man macht. Also man muss dann auch die richtige Antenne nehmen für den Zweck und da muss man eben auch darauf achten, dass in der zwischen diesen beiden Antennen, die dann diese Funkstrecke bilden sollen, möglichst nichts im Weg ist. Und
auch kein Laub oder sowas.
Auch kein Laub und das, also diese elektromagnetische Verbindung, die dann zwischen diesen beiden Antennen entsteht, die sieht so ähnlich aus wie ein Football. Das heißt, an den spitzen Enden werden dann die beiden Antennen als Beispiel und dazwischen entsteht eben so eine bauchige elektromagnetische Form. Die sogenannte Fresnel-Zone und diese ganze Form, die so aussieht wie so ein Football eben, die sollte frei sein. Das heißt, es soll also nicht nur jetzt so wie so ein Laserstrahl, so eine ganz dünne Verbindung frei sein, sondern letzten Endes, damit die gesamte Bandbreite des elektromagnetischen Wellen ausgenutzt werden kann, muss eben so eine komische bauchförmige Form eigentlich frei sein. Das heißt zum Beispiel, wenn ich zu dicht über dem Boden bin, dann kann sich das nach unten gar nicht ausprägen und alles, was dann von dieser Fresnel-Zone fehlt, fehlt mir dann auch an der Bandbreite, okay, die ich eigentlich haben möchte.
Aha. Also wir haben das ja neulich bei dir mal ausprobiert im Büro und da funktionierte das ja so ganz fluffig irgendwie, ne?
Ja, also wenn die Funkverbindung steht, dann haben wir eigentlich auch mittlerweile ein sehr gutes und stabiles Netzwerk. Gibt es noch so ein paar speziellere Geschichten jetzt nochmal im Hinblick auf diese Meshing-Idee, weil Meshing bedeutet ja, ich vernetze mich mit mehreren Leuten und damit man jetzt nicht unendlich viele Antennen und Access Points kaufen muss, gehen wir davon aus, in so einer Konstellation habe ich also einen Access Point und habe eigentlich eine ganz billige runde Antenne, die in alle Richtungen gleichmäßig das Signal abgibt, weil ich weiß ja auch nicht, wo kommt jetzt jemand, wo ist mein Nachbar, so. Und unter diesen Voraussetzungen, die eben funktechnisch alles andere als optimal sind, funktioniert das eben mal gut und mal schlecht. Und wir werden ja später noch ein bisschen genauer auch auf die Charakteristik dieser benutzten Frequenz eingehen, die eben leider auch nicht so einfach durch irgendwas durchgeht. Die geht eben eigentlich nicht durch Wände, durch Menschen, durch nichts. Und insofern stört dann auch alles, was im Weg ist. Plus, WLAN ist nicht die einzige Anwendung für diese Funkfrequenz. Es ist Mikrowelle genau genommen. Das heißt, jeder Mikrowellenherd stört es auch. Und es gibt auch noch viele andere Anwendungen, zum Beispiel drahtlose Türöffner für Autos, Alarmanlagen, Melder und so weiter und so weiter, die alle in diesem sogenannten ISM-Band unterwegs sind. Und gerade in einer Stadt wie Berlin habe ich dann sehr viele Störquellen. Das heißt, nicht nur, dass meine Funkverbindung vielleicht nicht optimal vom Setup her ist. Wenn ich Pech habe, dann hat mein Nachbar oder fünf Nachbarn auch noch WLAN auf derselben Frequenz und dann benutzen die noch ihre Mikrowelle und. Und darauf hat man alles keinen Einfluss. Und das heißt, es kann dann auch gut sein, dass es eben nicht so toll funktioniert.
In der Stadt unter, sagen wir mal, realistisch, realen, optimalen Bedingungen. Was kann man denn da für Bandbreite übertragen?
Naja, das hängt dann eben zum einen davon ab, was ist jetzt technisch in WLAN möglich. Das ändert sich ja auch alle 6 Monate. Also ich meine, angefangen haben wir irgendwie mit 2 Megabit pro Sekunde oder noch weniger, ich weiß es gar nicht. Und dann kam irgendwie 5 Mbit, 10 Mbit und dann 50 Mbit und jetzt sind wir irgendwie bei 300 Mbit. Und wahrscheinlich ist es in einem Jahr eben dann schon.
Aber das ist ja nur sozusagen brutto, idealerweise. Das
genau.
Ist ja nicht real umsetzbar.
Genau.
Aber wenn man so mit, wenn angenommen, das ist jetzt alles, das ist ja auch unrealistisch, dass alle diese 300 Mbit da haben. Mhm. Aber wie viel davon kann man dann so ausschöpfen unter guten Bedingungen mit dem?
Also sagen wir mal so, in den meisten Fällen ist die Funkverbindung, liegt die so bei 5 Mbit. Hm. Und das ist dann brutto und das heißt netto ist man dann vielleicht irgendwie bei 3 Mbit und dann ja und dann kommt es noch drauf an, wie viele Verbindungspunkte trennen mich denn jetzt von meinem Ziel,
ja.
Weil jeder Access Point, der dazwischen ist, der musste sozusagen das Signal erstmal empfangen und dann wieder senden.
Ja.
Und dadurch entsteht natürlich auch eine Verzögerung,
ja,
und auch eine Reduzierung der Bandbreite.
Das wäre jetzt die Frage. Verzögerung liegt auf der Hand, aber Bandbreite geht dabei auch flöten.
Geht dabei auch flöten, genau. Und
das kann man auch nicht optimieren oder das kann man auch nicht verhindern. Oder?
Doch, man könnte es verhindern, wenn man für Senden und Empfangen ein anderes, also jeweils ein eigenes Gerät, ja, benutzen würde. Aber so wie das Standard-Setup ist, lässt sich das eben nicht verhindern und das ist dann einfach ein Problem, was man hat.
Okay, also weißt du so, was so die durchschnittliche Bandbreite in dem Berliner Netz ist, was man da so erzielen kann?
Also das kann ich dir leider nicht beantworten, weil wir das auch nicht messen, aber ich weiß, dass es Funkstrecken gibt, die sind sehr gut, also die sind funktechnisch sehr gut und da ist es dann auch möglich, 20 Megabit zu übertragen, jetzt netto und oder vielleicht sogar noch mehr und ich weiß, dass es sozusagen unendlich schlechte Funkverbindungen gibt, über die dann gerade mal so ein paar Bit pro Sekunde drüber gehen.
Rübertröpfeln. So.
Genau. Und ja, dazwischen gibt es dann auch jede Variante.
Ja. Ja, und naja, gut, ich habe ja in Afrika da ja auch so ein bisschen was gesehen und die waren ja auch alle ganz happy. Also das, klar, ich meine, die haben halt das Rohr, an dem die da hängen mit ihrer Anlage, ist halt relativ dünn und deswegen ist da nicht so viel Verkehr. Aber wie mir das so schien, war so die Installation war da.
Mhm.
Die haben nicht über Ausfälle oder sowas geklagt. Also nach dem Motto, geht dann immer nicht oder geht nie oder so, sondern die waren da alle so ganz happy. Jetzt war ja der Ursprung der Idee, wir haben alle kein Internet und wir besorgen uns Internet hier in Berlin. Das ist ja jetzt nicht komplett gelöst, dieses Problem, aber viele haben einfach Internet jetzt zu Hause, oder? Auch, oder habe ich da irgendwie eine verzerrte Wahrnehmung?
Nee, also es ist tatsächlich, hat sich im Laufe der letzten 8 Jahre da einiges bewegt.
Warum arbeitet ihr denn immer noch daran weiter? Also wenn dieses akute Problem, wir müssen uns von unseren Nachbarn oder aus einem anderen Stadtteil Internet besorgen, wenn das nicht mehr da ist. sondern man für 15 Euro sich irgendwie DSL bestellen kann.
Also zum einen gibt es trotzdem noch Leute, die kein Internet haben, und das geht ja auch nicht nur darum, ob es jetzt technisch verfügbar ist, sondern manche Leute können sich auch keinen eigenen Internetanschluss leisten. Und das andere ist, dass wir ja in Berlin leben und dort zumindest auch in der Freifunk-Community viele Leute unterwegs sind, die das einfach interessiert. Also das ganze Thema Intranet, was kann man dann eigentlich auch damit noch mehr machen, als ins Internet zu kommen, das ist noch eigentlich immer noch nicht wirklich gelöst. Die sogenannte Killer-Applikation, die ist noch nicht erfunden worden. Wir hatten ganz am Anfang, als wir Freifunk gegründet hatten, so eine Idee, wir könnten alle kostenlos miteinander telefonieren. Das kann man ja heute übers Internet auch mit entsprechenden Softwarepaketen schon machen, aber man bezahlt eben noch für die Internetverbindung, interessiert bloß die meisten Leute nicht. Aber daraus haben sich zum Beispiel so Ideen entwickelt, Mensch, da kann man ja eine Telefoninfrastruktur auch aufbauen. Weil wenn man jetzt mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus guckt, dann gibt es in vielen Teilen der Welt immer noch überhaupt keine Infrastruktur, um Informationen zu übertragen. Und viele die Menschen, die dort leben, die haben eben auch noch nicht mal Computer. Und es gibt jetzt ein sehr schönes Projekt, das heißt Village Telco. Das ist auch so aus dem Dunst von Freifunk und anderen Menschen, die sich so im Bereich Open-Hardware-Entwicklung schon mit Telefonie-Software beschäftigt haben. Und der Shuttleworth Foundation, das sind die, die Ubuntu machen, so eine Linux-Distribution. Da ist so ein gemeinschaftliches Projekt entstanden, was eigentlich auf diese Freifunktechnologie aufsetzt und das Ganze verbindet mit ganz ollen analogen Telefonen. Das heißt, ich kann da in einen eigen entwickelten Router oder so ein WLAN-Access Point, kann ich so ein ganz billiges analoges Telefon reinstecken.
Aha.
Und diese Router.
Mit Wählscheibe. Und
ja, genau. Also, oder auch mit Tasten. Ja. Mit Wählscheibe würde jetzt nicht funktionieren, aber halt alles, was Tüt-Tüt-Tüt macht, diese komischen, typischen Telefontöne.
Mehrfrequenztelefone.
Genau. Ja. Die kann ich da anschließen. Und diese Access Points, die machen das Gleiche wie unser Meshnetz. Die verbinden sich nämlich alle miteinander automatisch. Und die Telefongespräche werden dann umgewandelt in Datenpakete. Man nennt es auch Voice over IP. Und diese Datenpakete können dann über dieses Meshnetz verschickt werden.
Und wie heißt das Projekt?
Village Telco heißt es.
Und in was für einem Stadium ist das?
Das ist im Prinzip, ich würde jetzt nicht sagen fertig, aber es ist zumindest so weit fertig, dass es die ersten 100 Prototypen bereits gibt und ich auch damit schon telefoniert habe. Also es funktioniert technisch und jetzt geht es noch ein bisschen um den Feinschliff und das Ganze in die Serienreife zu bringen. Das soll auch möglichst preiswert sein. Und dann gibt es das als Open Source Hardware. Das heißt auch, dass die Beschreibung und der Quellcode dieser Geräte offen liegt und das im Prinzip auch von jedem nachgebaut werden kann. Und ja, und man kann dann damit überall auf der Welt mit relativ wenig finanziellem Aufwand und auch mit einem relativ geringen Installationsaufwand zum Beispiel eine Telefoninfrastruktur aufbauen. Natürlich kann man darüber auch Daten schicken, das ist ja klar, weil auch die Telefongespräche werden als Daten verschickt, aber oft ist die Anwendung, erstmal eine Sprachverbindung zu haben, durchaus auch viel interessanter.
Und also die Leute in einem indischen Dorf oder was, mhm, oder in Afrika brauchen dann, braucht halt jeder so ein Ding, mhm, so ein Telefon mit diesem Funkergänzung und Strom.
Strom kann dann zum Beispiel über Solarzelle oder Batterie kommen. Also die Geräte sind auch extrem darauf optimiert, zum einen so wenig Strom wie möglich zu verbrauchen und zum anderen auch so robust wie möglich zu sein, was die Stromversorgung betrifft.
Und dann müssen die sich aber sehen, um miteinander zu telefonieren.
Ja, die Access Points oder die WLAN-Router müssen sich sehen, aber natürlich nicht die Menschen. Also man kann das Ding dann, die werden auch in wetterfesten Outdoor-Gehäusen dann.
Okay, also das ist nicht sozusagen an dieses Telefon gebunden.
Nein.
Da muss dann irgendwie eine Antenne aufs Dach und dann
genau.
Oder so.
Also die Antenne ist da schon eingebaut. Man könnte noch eine bessere Antenne anschließen, wenn man möchte. Aber erstmal kommt das Ding schon mit einer Antenne, die so für Standardanwendungen eben reichen sollte. Und dann sollte man sich idealerweise aufs Dach bauen. Und dann schließt man da ein langes Telefonkabel an. Telefonkabel können durchaus 100 Meter lang sein, so das geht. Aber 20, 30 Meter sind eben überhaupt kein Problem. Und wenn man jetzt an ein Einfamilienhaus denkt, dann reicht es ja auch.
Und dann können sich quasi Dörfer vernetzen. Und
genau.
Dörfer, du kannst so ein örtliches Telefonnetz aufbauen.
Ganz genau. Und natürlich kann ich dann auch das Nachbardorf da mit erreichen. Und wenn ich dann eben an irgendeiner Stelle eine Verbindung zum Internet habe, dann kann ich über dieses Internet-Gateway dieses Dorf mit der ganzen Welt verbinden. Hm. Und zum einen ist genau dieses Szenario ein geplantes Anwendungsfeld, aber es gibt auch so Organisationen, die eben im Katastrophenschutz oder eben auch nach Katastrophen im Einsatz sind, die ja dann auch sehr oft damit konfrontiert sind, dass es da, wo sie hingehen, nach einem Erdbeben oder einem Tsunami keine Infrastruktur mehr gibt und die dann die Anforderung haben, möglichst billig und schnell eine Kommunikationsinfrastruktur aufzubauen. Und das Internationale Rote Kreuz zum Beispiel interessiert sich auch sehr für das Projekt, weil für die ist es auch ideal. Die brauchen dann, die kommen dann in so ein Katastrophengebiet und können dann da eben 100 so eine Dinge aufstellen und haben dann erstmal schon eine funktionierende Kommunikationsinfrastruktur, um sich dort vor Ort dann zu verständigen.
Und das, was diese Daten da verschickt und koordiniert und was diese Knoten koordiniert, das ist, kommt aus eurer Entwicklung.
Genau.
Das ist Freifunk.
So sieht's aus.
Hatte man auch nicht gedacht, ne?
Nee. Also fairerweise, um das ein bisschen aufzuschlüsseln, es ist OpenWRT, das ist so ein auch ein Open-Source-Software-Projekt, was sich damit beschäftigt, so Linux auf solche kleinen mobilen, auf solche Embedded-Geräte zu bringen. Also unter anderem ein Linux für die WLAN-Router, die wir benutzen. Und dann ist es eine Telefonsoftware, Asterisk heißt die. Das ist auch Open-Source-Software, die eigentlich kann man damit auch ganze Firmennetzwerke oder Firmentelefonanlagen abbilden, aber man kann sie eben auch auf so ganz kleine Geräte packen. Und es ist auch eine Entwicklung, die jetzt wirklich von Freifunk oder im Freifunk-Umfeld entstanden ist, nämlich ein neueres Meshing-Protokoll, was nicht mehr OLSR ist, sondern das heißt Batman. Was da dann zum Einsatz kommt, um die Geräte miteinander zu vernetzen.
Batman, wenn ich das so richtig verstanden habe, ist Batman, dass dann nicht mehr jeder Knoten im Netz diese gesamte Routing-Tabelle für sich errechnen und parat haben muss, sondern dass das irgendwie cleverer gelöst ist, ne?
Sagen wir so, es ist anders gelöst. Also das Problem an dem Berechnen der gesamten Routing-Tabelle ist, dass es in großen Netzen ein erheblicher Rechenaufwand ist. Also wenn man sich vorstellt, diese Geräte, von denen wir reden, die haben keine besonders starken Prozessoren, die haben möglichst wenig Arbeitsspeicher, die sollen möglichst wenig Strom verbrauchen. Und das heißt, auch die Hardware soll eben möglichst eigentlich die schwächste mögliche Hardware sein, die man braucht. Wenn man jetzt auf jedem Gerät anfängt, große Berechnungen anzustellen, dann verbraucht man eben mehr Strom, braucht mehr Rechenleistung und es gibt auch eine Grenze, was man da überhaupt ausrechnen kann aus so einem Gerät. Und zwar wurde OLSR immer weiter optimiert und hat auch viele Vorteile, nämlich genau, wenn ich wissen möchte, wie ist denn mein Netzwerk beschaffen, dann habe ich diese Information ja aufgrund dieser Berechnung. Und wenn ich hier wie in Berlin, haben wir ja nicht so Probleme mit Strom. Und mittlerweile sind die WLAN-Access Points auch leistungsstärker geworden. Das heißt, durch Optimierung der Algorithmen einerseits und durch verbesserte Hardware andererseits kommt hier zum Beispiel in Berlin immer noch OLSR hauptsächlich zum Einsatz.
Und macht auch keine Probleme.
Also macht auch keine Probleme, funktioniert super. Aber wenn man eben sich vorstellt, man möchte so wenig Aufwand wie möglich betreiben, um das Gleiche zu tun, dafür wurde eben Batman entwickelt, weil Batman, sag ich mal platt gesagt, merkt sich nur, über welchen Nachbarn muss ich denn so ein Päckchen verschicken, wenn ich es irgendwo anders hinschicken möchte. Oder anders gesagt, von welchem Nachbarn habe ich denn das Paket des anderen erhalten? Das ist das Einzige, was ich mir merke. Also sagen wir mal, hinter dir wohnt Tim und Tim schickt dann ein Paket, das kommt bei mir an. Dann merke ich mir einfach nur, wenn ich Tim ein Paket schicken möchte, muss ich es dir geben.
Und was dahinter passiert und zu wem Tim noch so Verbindungen hat und so, alles egal.
Genau, interessiert mich nicht, brauche ich auch gar nicht wissen. Ich merke mir einfach nur meinen nächsten Nachbarn, dem ich das Paket anvertraue und du machst genau das Gleiche. Und so funktioniert es dann eben auch, weil immer derjenige, der das Paket gerade hat, weiß ja, wo er es hinschicken soll. Und das heißt, im Prinzip ist es dasselbe. Nur keiner weiß eigentlich, kennt es, also das Große und Ganze
Kennt eigentlich keiner.
Kennt eigentlich keiner. Und
wo ist der Nachteil?
Der Nachteil ist, dass man eben diese Topologie-Informationen nicht hat. Ja. Das ist ja durchaus auch nicht schlecht, die Informationen zu haben. Und ein weiterer Nachteil könnte sein, dass OLSR einfach schon viel länger entwickelt wird und es auch mehr Plugins oder auch andere Tools noch gibt, die man da hinein implementiert hat. Und dass Batman in der Form, wie es heute existiert, auch schon sehr stabil ist und auch geht. Aber es gibt einfach nicht so, da haben nicht so viele Leute bisher mit rumgebastelt und da gibt es nicht so viel noch zusätzliches Zeug, was man auch noch ganz nett gebrauchen könnte.
Na, wie das halt so mit neuen Softwareprojekten immer so ist.
Genau. Ne? Auf der anderen Seite ist aber damit ein Grundstein gelegt, eigentlich diese Meshing-Technologie auf die schwächsten oder einfach auf die kleinsten Geräte auch zu bringen und möglichst wenig Strom zu verbrauchen. Also nur mal, um noch einen kleinen Ausflug zu machen, wenn wir uns vorstellen, wie wir heute mit unseren Mobiltelefonen telefonieren, dann gibt es immer wieder so Situationen, zum Beispiel nach Fußballspielen, alle Leute sind im Stadion, das Spiel ist aus und jetzt geht man da irgendwie zum Parkplatz und verliert sich oder will gerade seinen Freunden erzählen, wie das Fußballspiel ausgegangen ist. Und das heißt, ganz viele Leute, die ganz dicht aufeinander sind, müssen sich alle an so einem zentralen Punkt anmelden und über diesen zentralen Punkt dann miteinander telefonieren.
In dem Fall Handymast.
Ja, genau, der Handymast. Und regelmäßig bricht dann diese Infrastruktur zusammen, weil...
Zuletzt erlebt bei der Republika zum Beispiel, wo alle natürlich iPhone hatten und iPhone T-Mobile und alle wollten mit iPhone. Datenmäßig war da nichts mehr zu machen.
Genau.
Also bei UMTS mit iPhone und T-Mobile war bei der Republika Fehlanzeige.
Genau, und aber man hat eben auf der anderen Seite, ist man sich relativ klar darüber, dass die meisten Informationen eigentlich lokal ausgetauscht werden. Das heißt, die Menschen, die eigentlich Informationen miteinander austauschen, die sind meistens gar nicht so weit voneinander entfernt.
Zumindest gibt es viele Szenarien, in denen das so ist.
Genau. Ne?
Genau.
Und da könnte ja eine Idee sein, lasst uns doch unsere Telefone mit so einer Meshing-Software versehen. Und jeder, der mit so einem Telefon rumrennt, leitet also das Telefonsignal des anderen weiter. Und da könnte man wahrscheinlich schon relativ viel Telefonate dann über dieses Netz machen oder führen, ohne dass man überhaupt in so eine zentrale Infrastruktur hinein müsste.
Und lass uns doch den Weg mal gehen. Also ich meine, du hast ein Telefon, die haben heute auch ordentlich Wumms, so was Prozessor angeht. Die haben alle WLAN-Modul.
Genau.
Und was ist das Problem?
Ja, gibt's kein Problem. Also du hast jetzt gesagt, die haben ein WLAN-Modul. Das meinte ich eigentlich gar nicht unbedingt. Ich meinte, man könnte das nämlich auch im GSM machen. Also man könnte auch in den Standardfunknetzen GSM und UMTS könnte man ja auch meshen. Wäre technisch auf jeden Fall möglich.
Ja.
Ja. Natürlich würden sich die Provider jetzt nicht gerade darüber freuen, weil die sich denken würden, mein Gott, da verlieren wir ja aber ganz viel Umsatz. Aber das ist vielleicht ein anderes Problem. Für uns wäre eben interessant.
Aber warum geht das nicht? Also ich meine, das Protokoll ist da, die Handys sind da. Wo hakt's?
Ja, das hakt einfach daran, dass die Provider, zumindest zurzeit noch, möglichst viel unternehmen, um die Software, die man auf seinem Telefon hat, eben zu kontrollieren. Besonders schlimmes Beispiel ist eigentlich Apple an der Stelle, die eben sozusagen vollständige Kontrolle darüber haben, was man da auf seinem Telefon hat.
Aber du hast ja auch Alternativen. Also mit Android kann man ja relativ viel schon machen.
Genau, mit Android kann man eine Menge machen. Aber richtig sinnvoll funktionieren tut es eben auch erst, wenn man sagen würde, das ist dann eben auch fast auf jedem Telefon installiert. Ja. Also damit das irgendwie funktioniert, müsste das ja so sein, dass zumindest die Menschen, die sich jetzt auch im Umfeld befinden.
Ja gut, aber wenn du einmal so ein Ding hast, so eine App, ja, und du sagst, hey, ne, das funktioniert, das ist cool, damit gehe ich nicht mehr hier über den Mast, sondern man macht das intern. Mhm. Vielleicht, weiß nicht, braucht man dann überhaupt noch einen Vertrag?
Nein, bräuchte man, also ich meine, wenn man es jetzt weiterspinnt, dann bräuchte man nichts mehr. Dann könnte man halt auf dem Weg die meisten Telefongespräche abwickeln, weil man ja eben die meiste Zeit wirklich in der Stadt, in der man lebt, auch telefoniert. Und wenn man dann mal ein Ferngespräch oder irgendwo anders hin telefonieren müsste, dann kann man ja eine Prepaid-Karte benutzen oder so.
Das Weil ist das wäre ja schon die Vision, ne? Wenn sie da so ein Ding hat und Berlin dicht bevölkert, irgendein Handy ist immer in irgendwie, speziell wenn es nicht mehr über WLAN geht, sondern über UMTS oder irgendwas anderes.
Klar. Ja, ja, also ich meine, das wäre auf jeden Fall
Und das hängt daran, dass man mit der Software nicht auf die Telefone kann und nicht so tief kann, dass man irgendwie da den Funkverkehr beeinflussen könnte, oder?
Ja, fairerweise muss man noch dazu sagen, dass es noch ein paar andere Probleme gibt, nämlich wenn das Telefon die ganze Zeit Telefonate für andere durch sich selbst weiterleitet, dann ist es ja so, als würde man die ganze Zeit telefonieren. Mhm. Und wenn man sich jetzt die Akkulaufzeit von Handys anguckt, dann steht da eben zum Beispiel Gesprächszeit 5,5 Stunden. Das heißt, wenn alle Handys die ganze Zeit Telefongespräche der anderen Leute durchleiten würden, dann wären die wahrscheinlich auch nach 5 Stunden alle.
Ja, aber das klingt für mich auch nach so einem Problem, wie ihr mit euren Routing-Tabellen hatten.
Ja, genau.
Also, wenn wir das alles ausrechnen sollen, das geht ja gar nicht.
Ja, genau.
Na gut, dann fällt aber irgendeine andere Lösung ein.
Genau.
Aber das viel größere Problem finde ich jetzt eher, sehe ich jetzt erstmal noch, dass man halt an diese ganze Hardware da ran muss, auf den Telefonen und so.
Genau, also das sind dann auch tatsächlich die Punkte, wo wir heute leider sagen müssen, das können wir gar nicht machen, weil eben die Gerätehersteller auch viel dafür tun, dass man jetzt eben nicht ein offenes System hat, auf dem man was entwickeln kann, sondern die sich quasi in Geheimniskrämerei spezialisiert haben, um es eben genau möglichst schwer zu machen, für die Geräte auch irgendwas zu entwickeln oder da reinzugucken.
Also der Harald Welte, der irgendwie auch so in diesem ganzen, der so ein Telefon-Junkie ist, was das angeht, der meinte auch mal, dass man an diese Chips überhaupt nicht, also du hast gar keine, es gibt gar keine, niemand weiß genau, wie diese, ich will ihn da nicht falsch zitieren, aber dass diese ganzen GSM und UMTS-Chips, die da irgendwie eingebaut sind, selbst wenn man Software installieren könnte, die mit denen irgendwie reden kann, ja, man wüsste gar nicht, wie man mit denen reden soll, weil das alles total Blackbox ist.
Genau.
Und keiner weiß, wie es geht.
Ja, leider ist es so. Und ich halte das auch für eine unglaubliche Innovationsbremse, weil ich bin mir ganz sicher, dass wir schon längst viele, viele andere interessante Anwendungen hätten. Aber sowohl die Hersteller dieser Chips als auch die Mobilfunkbetreiber haben natürlich gegenläufige Interessen. Die wollen halt ihren Bestandsmarkt da irgendwie behalten. Die wollen, dass sich ihre Geschäftsmodelle möglichst nicht verändern. Und deshalb stehen wir alle sozusagen mit beiden Füßen auf der Bremse und
zahlen immer schön 2-Jahres-Verträge.
Genau, und ich meine, es ist auch wirklich sehr bedauerlich, dass solche Projekte wie eben OpenMoko, die ja versucht haben, zum Beispiel mal ein eigenes Mobiltelefon zu entwickeln als Open-Source-Hardware, dass sowas gescheitert ist. Ich hoffe, dass es da demnächst auch nochmal weitere Anläufe von anderen Herstellern geben wird, in die Richtung zu gehen, oder dass eben etablierte Gerätehersteller auch immer mehr ihre Geräte öffnen. Das wird bis zu einem bestimmten Grad möglich sein, aber du hast ja auch gerade schon gesagt, die Chips, auf der Ebene der Chips, wird das noch eine ganze Zeit lang eine Geheimniskrämerei bleiben. Und das ist auch der Punkt, der auch am schwersten, sage ich mal, dann wirklich selber zu machen ist. Also jetzt das Know-how, ein Telefon zu entwickeln, denke ich, hätte man mittlerweile in der Open Source Community, um selber so ein Telefon zu entwickeln. Letzten Endes haben die das ja bei OpenMoko gemacht. Aber um jetzt eigene Chips zu entwickeln, braucht man eben nicht nur Know-how, sondern vor allen Dingen auch viel Geld, weil dieser Entwicklungsprozess auch relativ aufwendig ist, bis zur Herstellung, die auch mehrere, also da braucht man dann so Reinräume und ach, was weiß ich was alles. Und das wird also leider in naher Zukunft erstmal noch nicht erfolgen. Es gibt da aber sehr interessante Entwicklungen. Es gibt quasi Chips, die erstmal gar nichts können und die einfach durch Software zu Prozessoren werden oder zu Chips, also zu Chips mit Funktionen. Und das heißt, man schreibt die Funktion in diese Chips durch Software hinein. Und diese Technologie, die ist in den letzten Jahren hat sich extrem weiterentwickelt.
Wie heißt das Stichwort?
Toll, jetzt habe ich gerade einen Namensblackout, aber
es gefällt. Mit F irgendwas?
Ja, FPGA, richtig.
FPGA, genau.
Genau, so, danke. Genau. Und mit diesen FPGAs kann man halt einen Chip als Software schreiben und das dann in diesen FPGA hineinladen. Und am Anfang war das Problem, dass diese FPGAs zum einen langsamer waren, zum zweiten mehr Strom verbraucht haben, zum dritten auch größer waren und dann natürlich in der Massenproduktion auch teurer. Mittlerweile hat sich das aber sehr nivelliert. Die werden immer kleiner, immer preiswerter und auch immer schneller und sind quasi auch immer konkurrenzfähiger zu normalen Chips. Und zum Zweiten hat sich durch FPGAs noch was anderes Wichtiges verändert. Und zwar kann ich nämlich aus einem FPGA dann sehr schnell einen normalen Chip machen. Also das heißt, auch im Entwicklungsprozess brauche ich heute nicht mehr diese wahnsinnig teuren Werkzeuge, die man früher brauchte, um Chips zu entwickeln, also diese Entwicklungstools, sondern ich kann heute einen FPGA entwickeln und wenn der dann funktioniert und ich der Meinung bin, jetzt gehe ich mit dem Ding in die Massenproduktion, dann kann ich das für relativ wenig Geld, kostet immer noch fast $100,000, aber das ist nichts mehr im Vergleich zu dem, was es vorher gekostet hat, dann kann ich für relativ wenig Geld da auch in die Massenproduktion gehen. Also vorher hat man wirklich über Millionen von Dollar gesprochen und jetzt ist es eben so im zweistelligen oder im oberen zweistelligen
Millionenbereich.
Nee, nicht mehr, sondern halt wir sind so bei, liegen so knapp unter 100.000 Euro,
so,
Dollar okay, und es wird auch immer billiger.
Und damit könnte man theoretisch auch so GSM, UMTS
alles.
Chips machen?
Ja, man kann damit eigentlich jeden Chip machen, also als System on a Chip heißt dann diese Technologie und damit kann man dann im Prinzip jeden Chip auch bauen. Und das wird auf jeden Fall eine riesen Veränderung bringen, aber im Moment ist die Community da auch noch nicht so weit. Also wir sind gerade dabei, vor allen Dingen erstmal CPUs zu entwickeln. Und natürlich ist es sehr reizvoll, dann in Richtung auch drahtlose Kommunikation entsprechende Bauteile zu entwickeln. Aber dazu braucht man halt erstens dann auch sehr viel spezielles Know-how und viel Zeit und es ist dann halt ein sehr großer Entwicklungsaufwand, aber es ist theoretisch möglich.
Jetzt hast du vorhin so ein bisschen über die Limitierung, um mal wieder zurück zu Freifunk zu kommen, ein bisschen über die Limitierung von Freifunk, von dieser WLAN-basierenden Technik gesprochen. Da gibt es jetzt diese digitale Dividende, heißt das. Ne? Also da wurden die Fernsehsignale, die bisher analog ausgestrahlt wurden, vor ein paar Jahren digitalisiert, brauchen jetzt nur noch ein Viertel oder was von der Bandbreite, die sie bisher verbraucht haben. Und da ist jetzt dieses 800 Megahertz Band frei.
Genau.
Ja, das wird jetzt gerade versteigert.
Ja, absurderweise, ja.
Von der Bundesnetzagentur.
Genau.
Erzähl doch mal, warum dieses 800 Megahertz Band für euch, für Datenübertragung irgendwie interessant ist.
Naja, also vor allen Dingen deshalb, weil, wie jeder vielleicht noch aus den guten alten Fernsehzeiten weiß, wo man noch an den Antennen rumgebogen hat, um das Signal zu empfangen, es ist halt, man kann damit wesentlich weiter kommen und es geht halt eben durch alles durch. Also das heißt, Fernsehen konnte ich ja auch zu Hause in meiner Wohnung wunderbar, obwohl der Sendemast der Rundfunkanstalt eben zig Kilometer weit entfernt war. Und das besonders Interessante an dieser Frequenz ist, dass sie eben wirklich gut dafür geeignet ist, über größere Entfernungen Signale zu übertragen. Viel größer als WLAN. Und
Hängt mit der Wellenlänge zusammen,
genau. Und dass es eben durch die gängigen Dinge, die da so im Weg stehen können, also Bäume, Häuser, Menschen, was weiß ich, auch einfach durchgeht. So.
Also Wellenlänge heißt Hertz, ne? WLAN ist bei
2,4 und 5 Gigahertz.
Und 5 Gigahertz,
genau.
Also relativ kurze Wellenlänge, hohe
Richtig.
Frequenz.
Genau.
Und 800 Megahertz ist niedrige Frequenz, hohe Wellenlänge, große Wellenlänge. Nee?
Ja.
Genau. Mhm. Und das heißt, je niedriger die Frequenz, desto länger ist die Reichweite und desto leichter kommt es durch Mauern, Widerstände durch.
Genau.
Ne? Aber desto niedriger ist doch auch die Bandbreite, die Menge der Daten, die man mit ihnen transportieren kann, oder?
Ja, also wenn man es jetzt auf eine einzelne Frequenz bezieht, dann stimmt es. Aber wir reden eigentlich nie von genau einer Frequenz, sondern wenn man jetzt so sagt 2,4 Gigahertz oder sowas, dann meint man jetzt nicht ganz genau 2,4 Gigahertz, sondern da redet man schon von einem Frequenzband. Also das heißt, es handelt sich um mehrere Frequenzbereiche in diesem oder um diese spezielle Zahl.
Und okay, und 800 Megahertz ist halt niedrigere Frequenz, größere Reichweite, geht durch alles Mögliche durch, hat ganz viele dieser Nachteile, die oder Begrenzungen, die WLAN hat, hat es nicht.
Genau.
Das heißt, theoretisch, was könnte man damit machen, wenn man das besitzen würde? Was könntet ihr damit machen?
Naja, wir hätten schon mal nicht das Problem, dass wir eine Sichtverbindung bräuchten. Wir hätten nicht das Problem, dass wir eben mit, also so standardmäßig jetzt, muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage. Also nochmal, wenn man entsprechenden Aufwand betreibt, also indem man zum Beispiel wirklich super Antennen benutzt und man hat eine ideale Sichtverbindung, dann schafft man es auch mit WLAN mehrere Kilometer zu überbrücken. Also man kann auch durchaus 20, 30 Kilometer Funkstrecken bauen mit den WLAN-Frequenzen, die einem heute zur Verfügung stehen. Aber nur unter wirklich idealen Bedingungen. Und ideale Bedingungen heißen bei so einer Entfernung zwei hohe Punkte, die sozusagen Sichtverbindungen haben, wo nichts im Weg steht und so weiter und so fort. Also sagen wir mal, auf dem offenen Gelände ist es möglich. In der Stadt oder unter anderen, auch eben in einer hügeligen Landschaft oder sowas, ist es eben leider nicht möglich. Und Und hätte man jetzt eine andere Frequenz zur Verfügung, dann wäre schon mal das erste Problem, nämlich dass die heute verbreitete 2,4 Gigahertz Frequenz, das ist wirklich original Mikrowelle. Mikrowelle bedeutet, dass diese Frequenz auch genau dazu geeignet ist, um Wasser aufzuwärmen. Das heißt, überall wo Wasser drin ist, Wassermoleküle drin sind, da bleibt diese Frequenz quasi hängen und gibt dann ihre Energie
ins Wasser ab.
Gibt dann ihre Energie ab, um das Wasser da aufzuheizen. Jetzt muss man allerdings, damit jetzt nicht alle Angst haben, sie würden die ganze Zeit gekocht werden, gleich dazu sagen, dass die Energie, die man da benutzen darf im WLAN-Bereich, die ist minimal. Also man darf da 100 Milliwatt benutzen, nur mal so, um einen Vergleich zu haben, ein normaler Mikrowellenherd hat eine zulässige Emission von einem Watt. Also das bedeutet, wenn ich vor meinem Mikrowellenherd stehe oder in der Küche mich befinde, dann darf der Mikrowellenherd mit einem Watt die gleiche Frequenz in die ganze Küche blasen.
Tausendmal so viel wie
der. Ja. Und also nicht tausendmal so viel, aber
nee. Ja. Nee, tausendmal ist es nicht, sondern zehnmal, ne? 100
ja.
Milliwatt.
100 Milliwatt, genau. Zehnmal,
genau.
Aber das Gleiche gilt im Übrigen auch für Handys. Handys dürfen auch oder senden auch mit einem Watt, so ungefähr. Und die zulässige Leistung ist halt für WLAN nur 100 Milliwatt. Also viel, viel weniger. Also ich wollte jetzt nur sagen, damit jetzt nicht jeder Angst hat, er würde sich das Gehirn kochen.
Genau. Aber es ist klar, irgendwie, da bleibt viel hängen und das geht nicht so richtig voran.
Genau, also man darf mit einer sehr niedrigen Leistung senden und man sendet in einer Frequenz, die wirklich die ungünstigste aller denkbaren Frequenzen ist.
Ja. Jetzt ist es so, jetzt ist das frei geworden, diese Frequenz, und jetzt soll die ja im Prinzip für genau das benutzt werden. Also die wird versteigert. Unter O2, E+, Vodafone, T-Mobile und war es das schon?
Ich glaube, E+ ist leider nicht dabei. Die wollten gerne, aber ich glaube, die sind nicht dabei. Aber ich weiß es nicht genau.
Ich glaube, sie sind dabei.
Okay.
Irgendjemand ist noch ausgestiegen. Da hatten sie sechs beworben. Einer hat es wieder zurückgezogen. Einer wurde nicht zugelassen. Und vier sind, glaube ich, reingekommen.
Genau, vier sind auf jeden Fall dabei,
aber das Band reicht wahrscheinlich nur für drei. So, wenn ich das so richtig gelesen habe, also wenn die da, oder?
Ja, also da kommen wir jetzt auch gleich auf ein sehr interessantes Thema, wenn du sagst, das Band reicht nur für drei, also ich würde sagen, das Band reicht für alle.
So, aber nur nochmal für den Hintergrund, also ja. Der Ziel ist, die Bundesnetzagentur hat gesagt, wir versteigern das läuft jetzt, diese Versteigerung, und wer immer das Ding, den Pott gewinnt, der muss bis 2016 90% der Bevölkerung und da oder der Bevölkerung mit weniger oder der Städte mit weniger als 50.000 Einwohnern versorgt haben.
Genau.
So, erst dann dürfen sie quasi dieses neue Breitbandfunkinternet in die Stadt bringen und da die Kohle machen.
Genau.
Ist ja eigentlich, klingt doch erstmal ganz super.
Klingt toll, aber schon da merkt man wieder, wer nicht davon profitieren wird, das sind nämlich die Leute, die einfach in Dörfern auf dem Land wohnen. Also die heute auch schon diese Probleme haben, dass sie eigentlich kein schnelles Internet haben, die werden auch damit kein schnelles
Warum nicht?
Internet
haben. Also die sollen doch erst die dünn besiedelten Gebiete ausbauen.
Ja, nur was genau heißt dünn besiedelt? Also Städte unter 50.000 Einwohner.
Nein, das haben sie gestaffelt. Sie haben bis 2016, sie haben das irgendwie erst die, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, ich weiß aber, dass es 4 Stufen sind. Hm. Also erst alles unter 5, dann alles unter 10, dann alles unter 30 und dann alles unter 50 oder so. Also das ist schon... So, oder erst wenn da dann unter in den Gemeinden unter 5.000 90% versorgt sind, soll die nächste Stufe gezündet werden. So habe ich das zumindest verstanden.
Ja, also das bleibt dann einfach mal abzuwarten, sage ich, was da genau passiert. Das Gleiche oder was Ähnliches wurde uns halt vorher auch schon für UMTS erzählt. Und dann gab es noch VMAX, das darf man auch nicht vergessen. Das sollte ja auch all diese Probleme schon lösen. Und jetzt ist es eben diese Frequenz und... Naja, und also ich würde jetzt behaupten, es wird auch dann immer noch genug Leute geben, die kein schnelles Internet zu Hause haben werden. Und was mich besonders ärgert, also was hat das genau noch mit, also ich bin kein Freund freier Marktwirtschaft, aber wir leben ja in einer solchen und ich frage mich, was die Tatsache dann, wie das umgesetzt werden kann, dass dann nur 4 Leute überhaupt an so einer Versteigerung teilnehmen dürfen, dass es zu Beträgen versteigert wird, wo von vornherein klar ist, dass es auch sich nur ganz bestimmte große Firmen leisten können, diese Frequenzen überhaupt zu ersteigern.
Die Argumentation ist, wir brauchen große Unternehmen, die in der Lage sind, diese großen Investitionen zu stemmen, damit die überhaupt so eine Versorgung wie 90% auf dem Land, wo sie nie das Geld mit einspielen werden, was sie da ausgeben werden, sondern die das nur machen, um dann in die Großstädte kommen zu können.
Genau.
Mit einem Mast irgendwie 100.000 Leute versorgen und dann machen wir Kasse. Und das ist die Argumentation. Das geht nur, diesen Atem bis 2016 haben nur Unternehmen, die halt eine gewisse Art von Umsatz machen.
Genau, so der Glaube. Und das ist in mehrerlei Beziehungen halt wirklich aus meiner Perspektive sehr schade. Also das hängt zum einen schon mal damit zusammen, dass durch die Umstellung auf digitalen Funk sich so ein bisschen die Spielregeln verändert haben. Also Funkfrequenzregulierung stammt aus einer Zeit, als man noch analog gefunkt hat. Und da ging das so, dass eben man, wenn man jetzt auf einer Frequenz gefunkt hatte, dann konnte da nicht jemand anders funken, weil der hätte einem dann dazwischen gefunkt, so wie das ja auch so schön heißt. Das heißt, er hätte das gestört. Und deswegen hat man dann irgendwann überlegt, na, das ist doch doof, wenn sich jetzt sozusagen die Leute da anfangen, gegenseitig zu stören, und man müsste das eben regulieren. Und dann wurde so eine Regulierungsbehörde eingerichtet, vor allen Dingen erstmal national, die gesagt hat, wir regulieren jetzt hier den Funkverkehr in unserem Land, und hat dann bestimmte Frequenzbereiche für bestimmte Nutzungen festgelegt. Ein Teil davon ging natürlich ans Militär, dann gibt es die Polizei und die Feuerwehr, dann gibt es aber auch so Sachen wie Taxifunk und anderen Bündelfunk, wenn man so auf Baustellen zum Beispiel rumfunkt. Dann gibt es den ganzen Bereich Rundfunk und Fernsehen.
Und so Veranstaltungstechnik und solche.
Veranstaltungstechnik, was weiß ich. Für all diese verschiedenen Anwendungen hat man dann eben so verschiedene Funkfrequenzbänder festgelegt und hat eben gesagt, das und das darf man dafür benutzen, und das allermeiste davon oder fast alles ist dann eben auch über den Erwerb einer solchen Lizenz geregelt gewesen. Und naja, und dann haben sich so ein bisschen, hat sich die Welt ein bisschen verändert. Es wurde nämlich digital, und im digitalen Funk, da stimmt es jetzt nicht mehr so ganz mit dieser Idee, dass man sich so dazwischen funken würde. Also ich meine, wir telefonieren mit unseren Handys alle im Prinzip im selben Frequenzbereich. Und wie geht das? Das geht eben so, dass die Daten, die da übertragen werden müssen, einerseits schon mal sehr stark komprimiert werden. Also man versucht sozusagen die Menge an Daten, die man dann tatsächlich übertragen muss, möglichst zu reduzieren auf ein Minimum, das so, dass man noch eine einigermaßen gute Sprachqualität hat. Aber dann, und das ist viel entscheidender, dann gibt es so ein paar Spielregeln, wie da eben Daten übertragen werden, so dass sich das eigentlich nie in die Quere kommt. Also dass man eben erstmal horcht, spricht gerade jemand, also funkt gerade jemand anders, und wenn dann eben gerade jetzt jemand anders funken würde, dann würde man kurz warten, bis der nicht mehr funkt, und dann würde man seine eigenen Datenpakete schicken. Und wenn man sich das jetzt noch über nicht nur auf einer singulären Frequenz denkt, sondern auf mehreren und auf bestimmte Lokalitäten bezogen, also wir funken ja auch nicht immer in die ganze Welt und alle Funkfrequenzen auf der ganzen Welt stören sich gegenseitig, sondern diese Funkwellen oder elektromagnetischen Wellen, die haben eben auch nur eine maximale Ausdehnung. Die gehen eben nicht einmal um die ganze Welt, sondern die sind je nachdem, was es für eine Frequenz ist und mit welcher Sendestärke die jetzt ausgestrahlt werden und mit was für einer Antenne in welche Richtung, sind die eben auch lokal begrenzt. Das heißt, wenn ich hier in Berlin telefoniere, interessiert es jemand, der in München lebt, schon mal grundsätzlich überhaupt nicht. Und auch in Bezug auf Berlin, wir wissen, dass diese Sendemasten des Mobilfunknetzes so ungefähr alle paar hundert Meter hier aufgestellt sind. Das heißt, offensichtlich ist es auch so, dass schon im Abstand von einem Kilometer niemand mehr was davon mitkriegt, dass ich hier gerade spreche.
Und was heißt das?
Naja, das bedeutet, dass man eben eigentlich nicht mehr unbedingt so festlegen müsste, diese Frequenz wird für diesen Zweck genutzt und gehört jetzt jemandem.
Und zwar überall, wo immer man ist und zu jeder Zeit.
Genau. Sondern, also man muss sich auch nochmal vergegenwärtigen, von was sprechen wir eigentlich? Also wir reden so von der Luft, von dem Äther, der uns hier auf der Erde umgibt. Und dieser wird jetzt reguliert und da sagt jemand, nein, du darfst dieses Stück Äther nicht benutzen, sondern das wird jetzt verkauft. An zum Beispiel in dem Fall an Mobilfunkanbieter. Das finde ich schon lustig oder nicht so lustig. Und das Zweite ist, dass eine nationale Regulierung in den meisten Fällen heute gar keinen Sinn mehr hat. Also das heißt, auch eine Regelung, so wie sie jetzt halt im Bereich in Deutschland getroffen wird, die ist eigentlich immer auch, macht nur Sinn, wenn die abgestimmt ist mit den Nachbarländern oder am besten global. Also das hat auch was damit zu tun, dass zum Beispiel Gerätehersteller nicht für jedes Land ein eigenes Handy bauen wollen, sondern die sind natürlich daran interessiert, dass ein Gerät möglichst überall auf der Welt benutzt werden kann. Das sind wir auch als Konsumenten.
GSM-Handy.
Zum Beispiel. Und das bedeutet dann eben, dass auch die gleiche Frequenz dafür benutzt wird. Oder sagen wir die gleichen Frequenzen, um genau zu sein. Und das funktioniert eben nur, wenn das dann international auch abgestimmt wird. Das heißt, eine nationale Regulierung macht nicht unbedingt Sinn, sondern es ist auf jeden Fall was ich in der Abstimmung mit anderen Ländern oder vielleicht sogar weltweit vornehmen muss.
Aber was ich noch nicht ganz verstehe ist, ich meine, diese Frequenzen an diesen 800 Megahertz, die sind sehr begehrt. Mhm. Ne, weil man eben ziemlich fettes Internet über große Entfernungen verbreiten kann.
Genau, und je größer die Entfernung ist, desto geringer sind die Investitionskosten oder Infrastrukturkosten.
Genau. Ne, man muss einfach nicht so viel Masten aufstellen,
genau,
um ganz Deutschland mit diesem relativ zackigen Internet zu versorgen.
Also, richtig.
Theoretisch sind da 100 Mbit wohl drin, aber jemand meinte da von der Bundesnetzagentur, was weiß ich, wenn die dann aber schon auf dem Land unter nicht ganz optimalen Bedingungen sein, trotzdem noch 20 bis 30 Mbit erreichbar.
Ja, und wenn das heute jemand sagt, dann sind es morgen sowieso doppelt so viele.
So, ne, also das sind schon amtliche Bandbreiten,
genau,
die da über Funk übertragen werden können. Und deswegen gibt es halt viele Leute, die das machen wollen. Und deswegen sagt die Bundesregierung, ja, dann versteigern wir sie eben.
Ja.
Das ist die Standardmethode. Wenn es halt viele, so eine hohe Nachfrage gibt, dann würfeln wir nicht, sondern wir versteigern.
Genau, nur ist halt die Frage, wie wird das dann wirklich genutzt? Also diese Versteigerung hat ja zur Folge, dass diese Frequenz dann ausschließlich von dem Lizenzeigentümer benutzt werden kann und das dann eben, das gilt eben für die Zeit auch rund um die Uhr. Das bedeutet, wenn jetzt der Tag und Nacht diese Frequenz in vollen Umfang auslastet, dann könnte man ja noch sagen, okay, verstehe ich. Praktisch wird es aber so sein, dass bezogen auf geografische Orte und auf Uhrzeiten es eben niemals zu so einer vollen Auslastung kommen wird.
Und du würdest dafür plädieren, dann lokal irgendwie das freizustellen, so Initiativen wie der euren, das zu nutzen.
Genau, also es gibt Man spricht da von sogenannten White Space. Das bedeutet eigentlich ungenutzte Frequenzen. Und in anderen Ländern ist man durchaus diesen Weg gegangen. Also zum Beispiel in den USA hat man so eine Regelung eingeführt, dass wenn eben diese Frequenz, genau diese analoge TV-Frequenz um 800 MHz herum, wenn die nicht benutzt wird an einem Ort, dann steht die zur freien Verfügung. Und das halte ich für revolutionär, muss ich ehrlich sagen. Das ist schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung.
Wo hat man das gemacht?
In den USA.
Ach so.
Weil das bedeutet, wenn ich an dem Ort, an dem ich lebe, jetzt feststelle, da ist niemand, der mir jetzt auf dem 800 MHz Band Internet bringt, dann kann ich es wenigstens selber machen. Oder ich kann halt einfach selber die Initiative ergreifen und diese Funkfrequenz für mich und für die lokale Gemeinschaft dort nutzbar machen und bin nicht darauf angewiesen, eben, dass da irgendeiner der großen vier Firmen irgendwann mal zu mir kommt und das dann tut.
Ja, nun gibt es ja zumindest, ob das dann so passiert oder nicht, aber es gibt zumindest auf dem Papier die Verpflichtung, 90% dieser Landstriche zu versorgen.
Da bleiben immer noch 10%.
Es bleiben erstens immer noch 10% und zweitens, ja, muss man halt wirklich sehen, ob das dann am Ende auch wirklich so kommt. Und es ist auch, mir ist auch zum Beispiel völlig unklar, wie diese 90% verteilt werden. Also es werden ja nicht, die werden sich ja nicht alle zusammensetzen und sagen, pass mal auf, hier haben wir eine 2000 Einwohnergemeinde im Bayerischen Wald, die liegt am Arsch der Heide, das ist echt kompliziert. Da ist aber so eine 2000 Einwohnergemeinde so südlich von Frankfurt an der Oder, ja, so, sondern die werden sich natürlich alle erstmal auf die relativ dicht besiedelten, dünn besiedelten Gebiete stürzen.
Ganz genau.
So, ne? Und wie das dann so verteilt wird, das wirklich flächendeckend, ja, es kann ja sein, dass dann irgendwie von 100.000 dünn besiedelten Einwohnern leben halt 90.000 auf einem Fleck und die anderen 10.000 verteilen sich irgendwie, ja, und die sind dann halt unterversorgt. Also wie sozusagen diese Koordination unter den Mobilfunkunternehmen, die ja insgesamt 90%, die sollen ja alle vier 90% der Gemeinden bis 10.000 abdecken. So, wie die sich das dann aufteilen, hat mir noch niemand erklären können. So.
Ja, und also ich meine, wie gesagt, die gleiche Idee, genau der gleiche Text sozusagen, der wurde bei UMTS gesprochen, der gleiche Text wurde bei VMAX gesprochen und der gleiche Text wurde jetzt auch wieder gesprochen. Der Punkt ist, es gibt so ein schönes Wort, also Englisch, das heißt Areas of Market Failure. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Investitionskosten, die ich in einem dünn besiedelten oder strukturschwachen Gebiet reinstecken muss, die werden sich niemals bezahlt machen, weil die Kaufkraft der Leute in Summe nicht ausreicht, um meine Investition zu refinanzieren. Und,
aber die sollen sie ja dann in den Städten sich holen.
Genau. Ja, aber ich würde behaupten, dass auch immer noch dazu führen wird, dass ein Rest übrig bleibt, der eben das nicht hat, oder dass es sehr lange dauern wird, bis eben das letzte Kraft dann da auch erschlossen ist. Und ich verstehe es auch nicht. Also es ist eben auch technologisch aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr notwendig und es ist der viel wichtigere Gedanke an der Stelle, diesen Weg überhaupt zu beschreiten.
Also diese Vollreservierung einer Frequenz zu jeder Zeit an jedem Ort
für
ein Unternehmen.
Genau, und es wäre eben viel, viel intelligenter zu sagen, dort, wo diese Frequenzen genutzt werden, da stehen sie dann exklusiv diesen Firmen zur Verfügung. Dort, wo sie nicht genutzt werden oder zu Zeiten, in denen sie nicht genutzt werden, da dürfen sie von anderen genutzt werden.
Und ist das denn denkbar, das dann hinterher noch sowas einzuführen? Also nach so einer Versteigerung dann zu sagen, hey, naja gut, wir sehen jetzt hier, ihr seid schon dabei, das läuft schon, aber es gibt halt auch noch viele Gegenden, wo ihr sie nicht nutzt oder nicht andauernd nutzt oder so. Hier, wir entziehen euch sozusagen ein Teilrecht an der Nutzung und geben das jemandem anderen?
Das kommt natürlich vor allen Dingen darauf an, wie diese Verträge jetzt genau geschlossen werden, das weiß ich nicht. Aber das andere Thema ist, dass es auch innerhalb der Europäischen Union da noch keinen einheitlichen Verfahrensweg gibt und es auch weltweit, und da sprachen wir auch anfangs drüber, noch gar nicht klar ist, was eigentlich mit diesen Frequenzen genau passieren soll.
Denn das gibt es ja auf der ganzen Welt.
Also genau.
Diese 800 MHz, das war, glaube ich, auf der ganzen Welt für Fernsehen oder so.
Ja, ziemlich,
so?
Ja.
So, ne? Und die haben ja das jetzt alle mehr oder weniger sind dabei oder haben es schon getan, das zu digitalisieren. Also diesen Effekt, da wird was frei und das kann man super internetmäßig nutzen, den gibt es auf der ganzen Welt.
Genau, und dann ist natürlich die große Frage, wenn es jetzt eine Frequenz ist, die ausschließlich als Infrastruktur für Mobilfunkanbieter zur Verfügung steht, dann baut man eben andere Geräte und auch viel weniger dieser Art, um diese Signale dann auch in so einem hierarchischen Netzwerk da zu verteilen. Wenn es jetzt eine Frequenz wäre, die für die öffentliche Nutzung lizenzfrei zur Verfügung stehen würde, dann würden es halt am Ende Konsumerprodukte, die da in hoher Stückzahl produziert werden würden, und man hätte viel billigere Geräte, die überall auf der Welt verwendet werden könnten.
Aber das würde man doch auch erreichen, wenn man sich auf einen Funkstandard einigt, oder nicht?
Ja, also der Funkstandard, also man muss jetzt, wir müssen vielleicht mal noch einen Schritt weitergehen, ja, in der Theorie, was denn eigentlich heute denkbar möglich wäre. Also ich habe ja gesagt, wenn eine Frequenz nicht benutzt wird, dann kann die jemand anders benutzen. Das klingt jetzt in menschlichen Dimensionen, also wir haben eine Vorstellung von Zeit, die mit digitaler Funktechnik überhaupt nichts zu tun hat, sondern im Prinzip ist es möglich, das auf Milli- oder Bruchteile von Millisekunden so zu machen. Und es gibt, also diese Technologie nennt man Cognitive Radio. Das bedeutet, man hat also intelligente, oder sagen wir bitte in Anführungszeichen, intelligente Funkgeräte, die zum einen wissen, was habe ich für gesetzliche Rahmenbedingungen, also welche Funkfrequenzen darf ich denn jetzt hier eigentlich nutzen für den Zweck, für den ich hier benutzt werde. Und zum anderen haben die eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was gerade um sie rum passiert. Und je nachdem, wie die Aufgabe dann lautet, also was jetzt eigentlich als Payload übertragen werden soll, wählen dann diese Geräte die entsprechenden geeigneten Funkfrequenzen, abhängig davon, was jetzt durch Regulierung ihnen da zur Verfügung steht. Und zum anderen horchen sie sich eben um, was die anderen um sie herum gerade so machen, und funken dann dazwischen im positiven Sinn. Also benutzen eben genau dann die Bruchteile, die ihnen zur Verfügung stehen, die gerade nicht belegt sind. Und wenn man sich das vorstellt als eben technische Regulierung, die praktisch implementiert ist in die Geräte selber, dann hätte man auf jeden Fall eine wesentlich größere Bandbreite insgesamt zur Verfügung. Also weil heute reserviere ich sozusagen scheibchenweise Frequenzband für Frequenzband und gebe die dann auch noch in die Hand von ganz wenigen Leuten, würde ich den anderen Weg beschreiten und würde sagen, alle haben Zugriff auf das gesamte Spektrum und wir regeln die Benutzung dieser Frequenz eben in den Geräten selber. Dann hätten wir, also es stimmt nicht ganz zu sagen, eine unendliche Bandbreite, aber also quasi eine unendliche Bandbreite zur Verfügung. Ja.
Aber das steht ja nicht an. Also das ist ja nicht absehbar, oder?
Doch, also der Weg, der jetzt über diese Whitespace-Geschichte in den USA beschritten wurde, ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und auch was die Geräte betrifft, gibt es solche Technologien schon. Also es gibt durchaus schon sogenannte Cognitive Radios als Hardware, die dann in einem bestimmten, also oder über bestimmte Frequenzbereiche genau das machen, nämlich erstmal zu horchen, was ist los, und dann über verschiedene Frequenzbereiche hinweg auch senden und empfangen können. Im Übrigen ist diese Technologie zu hören, was da gerade los ist und dann zu senden, ist heute auch schon in WLAN sowieso implementiert und in vielen anderen Funkgeräten auch, also auch in Handys und so, ja. Die funktionieren alle so.
Genau. Ja, keine Ahnung, haben wir noch irgendwie was auf dem Zettel?
Ja, ich denke, man sollte nochmal ein bisschen mehr dazu sagen, was da eigentlich das große Problem ist, warum das jetzt nicht so passiert. Ja. Also das eine ist, dass es mal ganz schwer ist, so genau zu verstehen, wie das technologisch überhaupt geht. Aber auch, wenn man sich jetzt nicht so sehr für Technik interessiert, ist es sehr schwer, das auch in Politik zu übersetzen.
Also man muss dazu sagen, du bist Mitglied in der Open Spectrum Alliance.
Genau.
Einem Verein, der sich genau diesen Fragen widmet. Also was machen wir mit Frequenzen, die da sind? Wie könnten wir die nutzen?
Ja, also die Open Spectrum Alliance ist auch, so würde ich sagen, im Kern aus so Freifunk-Communities oder Leuten, die sowas in anderen Ländern machen, entstanden, weil wir kennen alle das gleiche Problem. Auf der einen Seite haben wir mit dem WLAN eine unheimliche Erfolgsgeschichte. Es hat sich millionenfach bewährt, jeder benutzt es und diese Freigabe also eines winzigen Bereiches des elektromagnetischen Spektrums hat unglaubliche Innovationen nach sich gezogen und eine also Verbreitung gefunden, die eben für nichts anderes, kann man sagen, mit nichts anderem zu vergleichen ist. Aber wir leben eben alle oder müssen alle damit leben, dass diese Frequenz sowas von ungeeignet ist für das, was wir damit tun wollen, dass es quasi eine natürliche Schlussfolgerung ist, sich dafür einzusetzen, auch andere Frequenzen zu bekommen. Ja. Und aus dieser Notwendigkeit heraus wurde dann vor einem Jahr, glaube ich, die Open Spectrum Alliance gegründet. Erstmal ein loser Zusammenschluss von Leuten, die gemeinsam sich diesem Thema widmen wollten. Und jetzt gerade aktuell wurde ein Verein gegründet und es geht darum, jetzt vor allen Dingen erstmal auch Spendengelder einzusammeln, weil nämlich diese Funkvergabe Clique ein sehr geschlossener Verein ist. Also die Konferenzen, auf denen über sowas gesprochen wird, die sind horrend teuer. Und es sind halt, also es ist ein sehr geschlossener Club, der versucht auch möglichst unter sich zu bleiben.
Nicht gestört zu werden, dass da irgendwelche Freaks ankommen,
genau,
und irgendwie noch was haben wollen vom Kuchen.
Genau, die halt irgendwie versuchen, so den Kuchen unter sich aufzuteilen und sich dabei möglichst wenig stören. Oder
wer ist denn das so? Wer teilt denn da so den Kuchen? Wer frisst uns den Karottenkuchen denn weg?
Naja, das ist eigentlich, also man muss sagen, auf der Seite der Regulierer, da würde ich sagen, sind Menschen, die eigentlich ein sehr gutes demokratisches Verständnis auch davon haben und sich auch viel Mühe geben, diese Vergabe der Frequenzen jetzt einfach mal als bürokratischen Akt sehr gut zu machen. Und die sind auch
Bundesnetzagentur
zum Beispiel, die sind, also das sind, die sind eigentlich in vielen Teilen auch sehr offen für neue Ideen und gesprächsbereit. Aber dann gibt es natürlich die von diesen Frequenzen wirklich profitieren, die da ihr Geschäft mitmachen. Und die wiederum haben natürlich nicht so ein hohes Interesse daran, dass außer ihnen noch jemand eine Frequenz nutzen darf. Und
wie kann man denn da reinbohren? Ich meine, die Interessenlage ist klar. Hm. Wenn ich ein Mobilfunkunternehmen bin in Europa, dann will ich alles haben. Dann will ich so viele Frequenzen haben, wie es geht. Und völlig logisch. Und dass da irgendwie ein großes Band für die Allgemeinheit freigegeben wird, das ist einfach nicht in meinem Interesse. Wie kann man denn da jetzt so als mit so einem Verein, wie ihr es seid, wie kann man da so reinbohren? Also geht man auf die Frequenzen, zahlt man da 2000 Euro für ein Ticket und verteilt Visitenkarten oder wie läuft's?
Auf die Konferenzen meintest du?
Ja. Ja. Was habe ich gesagt?
Frequenzen. Also,
nee, auf die Konferenzen.
Ja, also zum Teil muss man es tatsächlich tun. Also man braucht wirklich erstmal erhebliches Geld, um an diesen ganzen Konferenzen teilzunehmen, um dort dann auch die entsprechenden Politiker zu erreichen in der Situation, wo über solche Themen gesprochen wird und um denen überhaupt mal nahezubringen, dass es da auch andere Möglichkeiten gibt. Weil auch unsere Politiker und Politikerinnen sind jetzt nicht unbedingt Spezialisten auf dem Gebiet, haben Berater und es gibt eine riesen Lobby, die ihnen da die Ohren voll quatschen, was sie da genau tun sollen und was angeblich möglich sei und was nicht. Und alleine, um da jetzt mal noch eine weitere Meinung zu platzieren, muss man schon einen ziemlichen Aufwand betreiben. Und also Geld ist das eine, dass man überhaupt da an den Konferenzen teilnehmen kann, dass man Gehör findet. Und das andere ist aber auch, sich durch diesen bürokratischen Dschungel zu wühlen. Es ist unendlich kompliziert, erstmal herauszufinden, wer überhaupt für was verantwortlich ist. Also sowohl in Deutschland, aber noch komplizierter wird es dann in der Europäischen Union.
Also wer überhaupt so eine Frequenz freigeben könnte.
Wie überhaupt so ein Entscheidungsprozess zustande kommt. Also es gibt dann noch die ITU und noch zig Institutionen.
International Telecommunications Union.
Genau. Also es gibt da ganz viele verschiedene Player,
die irgendwie an diesen Frequenzen mitfummeln.
Genau, so. Die da irgendwas dazu zu sagen haben, bis zu den Nationalstaaten. So und dann halt alle verschiedenen Interessensbereiche. Also Militär ist nach wie vor ein wichtiges Thema, dann gibt es ja immer mehr kommerzielle Interessen zur Verwertung dieser Frequenzen. Und dann geht es natürlich auch um Politik, also auch um wer zum Beispiel gibt es viele Länder, da geht es natürlich darum, wer hat denn die Hoheit, hier überhaupt Meinung verbreiten zu können. Ja? Also ich meine, das Internet ist ein wichtiger Konkurrent auch zu den klassischen Medien geworden. Und wenn es eben Informationsfreiheit gäbe, das würde dann auch heißen, dass eben auch die Meinung der anderen Seite Platz hätte im Äther. Und wo das verhindert werden kann, gibt es auch immer Leute, die versuchen, das zu verhindern.
Und euer Ziel wäre jetzt Open Spectrum mäßig genau auf dieses 800 Megahertz oder auf diese White Spaces? Oder was ist so euer Fokus? Wo wollt ihr da was der Allgemeinheit reservieren?
Also unser Fokus ist speziell diese Vergabe der Lizenzen nicht mehr nach diesem traditionellen Modell zu machen, sondern zu sagen, in den Fällen, in denen anders reguliert wurde oder nicht mehr reguliert wurde oder dereguliert wurde, haben wir festgestellt, dass das einen wahnsinnigen Benefit gebracht hat, und zwar sowohl ökonomisch als auch sozial oder in vielerlei Beziehungen hat es wirklich gezeigt, dass es viele, viele Nutzen gebracht hat. Und wir wollen den Leuten erklären, dass diese antiquierte Vergabepraxis abgelöst werden muss durch technische Verfahren, die es ermöglichen, dass man viel mehr mit diesen Funkfrequenzen machen kann, als sie an vier irgendwie an die wichtigsten Internet-Service-Provider zu versteigern.
So Exklusiv-Lizenzen.
Genau.
Und das ist nicht nur aufs 800 Megahertz-Band beschränkt, sondern das kann man im Prinzip auf vielen Bändern
tun. Genau, das gilt letzten Endes für alle.
Ja. Okay.
Genau. Und eigentlich wird es auch erst interessant, wenn man dann mehrere Frequenzbereiche nach diesem Verfahren nutzt oder anders bespielt. Weil je größer sozusagen je größer die Anzahl und je unterschiedlicher die Anzahl der Frequenzen sind, die einem dann zur Verfügung stehen, desto zielgenauer kann man dann eben auch entscheiden, welche Frequenz benutze ich jetzt und welche Sendeleistung brauche ich überhaupt. Und wenn ich auch noch weiß, was ich übertragen muss, dann daraus ergibt sich sozusagen ein immer schärferes Profil der Frequenz, die ich gerade benötige. Also um das auch noch mal ein bisschen verständlicher zu machen. Wenn man, so wie wir gerade miteinander sprechen, wir sitzen ungefähr 3 Meter voneinander entfernt, wenn wir das, was wir jetzt hier gerade in Informationen austauschen, per Funk übertragen wollten, dann bräuchten wir eine Frequenz, die zum einen, oder wir bräuchten eine Funkverbindung, die sozusagen in Echtzeit funktioniert, weil meine Sprache soll ja flüssig die ganze Zeit übertragen werden. Weil wir nicht besonders weit voneinander entfernt sind, bräuchten wir eine unglaublich geringe Sendeleistung und wir könnten eine sehr hohe Frequenz wählen, die uns auch dann gleichzeitig würden wir uns darüber auch einkaufen, dass wir die Daten, die wir hier übertragen müssen, mengenmäßig ganz locker übertragen könnten. Das heißt, wir könnten eine sehr hohe Frequenz nehmen und wir bräuchten eine sehr, sehr, sehr geringe Sendeleistung. Aber wir bräuchten die unterbrechungsfrei, weil du könntest jetzt was sagen, während ich spreche und so. Das müsste also in beide Richtungen die ganze Zeit funktionieren. Wenn ich jetzt aber, denken wir mal daran, an digitales Kino, ja, also da sollen jetzt in allen Kinosälen nicht mehr Zelluloid-Filme gezeigt werden, sondern das Kino soll digital bespielt werden. Wenn ich so eine Aufgabe per Funk lösen müsste, hätte ich zum einen also riesige Datenmengen.
Also den Film ins Kino zu bringen.
Genau, den Film ins Kino zu übertragen, bräuchte ich also riesige Datenmengen. Und wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt in Hollywood sitzen als Beispiel und wollte das jetzt auf der ganzen Welt machen, ohne Relaisstationen, dann müsste ich also eine Funkfrequenz nehmen, die so langwellig ist, dass sie um die Welt herumfunken könnte.
An der Wolkendecke reflektiert
wird. Genau, dass sie halt am Himmel sozusagen reflektiert wird und so um die ganze Welt herumfunken würde. Und da wäre es aber dann zum Beispiel egal, wenn die unterbrochen werden würde, weil ich könnte, also ob der Film jetzt innerhalb kürzester Zeit da ist und unterbrechungsfrei dahin gebracht wurde oder ob das eben so schubweise passiert, wäre erstmal unabhängig davon. Aber da würde ich zum Beispiel eine sehr, sehr, sehr langwellige Frequenz benutzen. Ich bräuchte eine unglaubliche Sendeleistung. Also vielleicht kann sich auch noch irgendjemand erinnern oder kennt noch diese Langwellensendemasten aus den Zeiten des Kalten Krieges. Das waren ja riesige Antennenanlagen, die da auch mit echt hoher Sendeleistung gesendet haben. Da konnte man sogar eine Glühbirne dran, also daneben stellen und die leuchtete dann. Das haben auch Leute gemacht nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Und Ja, und dann bräuchte man auch eine entsprechend breit, also ein breites Frequenzband, weil man eben in diesen langwelligen Funkwellen erstmal keine hohe Datenübertragungsrate hat. Das heißt, man bräuchte dann mehrere langwellige Frequenzen, möglichst viele nebeneinander, damit man da einigermaßen auf Bandbreite kommen würde.
Und das, was willst du damit illustrieren?
Damit will ich sagen, dass je nach Art der Anwendung brauche ich eine bestimmte Frequenz und eine bestimmte Sendeleistung. Und je mehr ich jetzt über meine Aufgabe weiß oder meine Payload, wie man das dann auch nennt, das heißt die Daten, die ich da übertragen soll, was haben die eigentlich für ein Profil, wozu werden die benutzt, was ist die Anwendung, desto zielgenauer kann ich die Frequenz auswählen und die Sendeleistung. Und wenn man da noch GPS mit ins Spiel bringt, das heißt, wenn ich weiß, wo ich bin und wo der andere ist, wie weit zum Beispiel der Abstand ist, dann weiß ich zum einen aufgrund der Information, wo ich bin, in welchen gesetzlichen Rahmenbedingungen bewege ich mich gerade.
Okay, verstehe.
Und zum zweiten, wenn ich weiß, wo der andere ist, dann weiß ich auch, wie groß die Entfernung ist. Und wenn ich diese Informationen zusammenbringe, also ich weiß, wo ich bin, ich weiß, wie weit der andere weg ist und ich weiß, was ich übertragen muss und in welcher Zeit es da ankommen muss und ob das in Echtzeit übertragen werden muss oder nicht, dann kann ich mit entsprechender Computertechnik genau sagen, okay, ich höre mich mal kurz um, ich bräuchte so und so eine Frequenz in der Ecke.
Genau, da ist nur ein bisschen frei, gibt mir noch was von der, dann nehme ich ein bisschen mehr Sendeleistung,
genau.
Da brauche ich ein bisschen weniger, da so, und ich kann mir sozusagen so ein bisschen zusammensammeln, was ich so brauche,
genau.
Um dann am Ende dann meinen Zweck zu erfüllen.
Genau, und da kommt noch ein ganz anderer, sehr wichtiger Aspekt mit ins Spiel. Wenn ich das mache, dann stelle ich auch sicher, dass die Sendeleistung immer nur genau so viel ist, wie ich eigentlich brauche. Also ich würde eigentlich nie stärker senden, als unbedingt notwendig wäre, weil ich wüsste ja, wo ich hinsende. Und das ist ganz wichtig, weil das bedeutet zum einen, dass die elektromagnetische Belastung, die auf uns alle niederprasselt, erstmal so gering wie nötig wäre. Und zum anderen bedeutet es, dass der Stören dieser einzelnen Geräte auch so gering wie möglich wäre. Weil ich würde nämlich immer genau so eine Frequenz wählen und genau so viel Sendeleistung, dass es eben gerade so passt. Das ist funktechnisch auch immer der beste Weg.
Ja, das macht Sinn. Also, aber ja.
Das Problem ist, dass es ein großer Umbruch. Ja, wir haben eben seit 100 Jahren, kennen wir sozusagen Funken, so ungefähr. Und das haben wir jetzt eben so und so, hat sich das politisch etabliert und technologisch das auch zu regulieren. Und jetzt hat sich die Zeit geändert und jetzt kommen irgendwelche Spinner, sage ich mal, an und sagen, man könnte das alles ganz anders machen. Und das wird auch sicherlich noch eine Weile dauern, bis dieser Wechsel dann vollzogen ist und so ein Paradigmenwechsel sich in so einem Bereich da eingestellt hat.
Aber ihr bohrt.
Aber wir bohren, weil wir eben fest davon überzeugt sind, dass der Benefit für alle, egal ob kommerzielle Anwender, nicht kommerzielle Anwender oder eben ja für die ganze Menschheit letztlich einfach überzeugend ist und dass man diesen Weg beschreiten sollte.
Cool.
Ja.
Ja, nee, gut. Also fand ich, haben wir einen guten Bogen gekriegt. Also angefangen mit diesem relativ, ja, ein bisschen fast historischen Projekt. Freifunk. Was es immer noch gibt, aber jetzt hin so ein bisschen mal so, wie geht es denn jetzt eigentlich so weiter? Also was habt ihr so daraus gelernt? Ne? Was ist so der Blick in die Zukunft und die Forderung, die man so ableiten könnte aus diesen Erfahrungen mit freien Frequenzen auf WLAN, mit Versteigerungen, mit gleichzeitig diesem Ziel, möglichst alle ans Netz zu binden und so. Da ist das so ein bisschen das Destillat von deiner ganzen 10-jährigen Arbeit bisher. So, ne?
Genau, also ich würde auch sagen, ich denke, das war jetzt schon ein sehr guter Einblick auch in die Themen und auch in die Themen, mit denen ich mich in den letzten 10 Jahren beschäftigt habe und auch wie die zusammenhängen. Also wie eben Open Spectrum, Freifunk und auch Open Hardware, wieso da für mich die Verbindungen sind und was mich daran so interessiert und warum ich mich auch für diese drei Themen eigentlich im Bündel interessiere.
Cool, war super interessant.
Ja, schönen Dank.
Bin froh, dass wir es gemacht haben. Jürgen, ganz herzlichen Dank.
Ja, ich danke dir.
Und Informationen findet man im Internet?
Genau, zu Freifunk unter freifunk.net, zu Open Spectrum unter openspectrum.eu und zu Open Hardware gibt es auch schon eine wichtige Webseite, ohanda.org.
Wie heißt sie?
Ohanda.
Ohanda.
Ja, ja, Open Hardware and Design Alliance. Im Moment noch im Aufbau die Seite, aber ich denke auch da in den nächsten Wochen und Monaten wird sich das mit Inhalten füllen.
Prima, wir sind gespannt. Ja, das war Küchenradio mit ordentlich Stoff. Bin gespannt auf die Rückmeldungen. Ja, nächstes Mal dann wieder mit einer anderen Besetzung und einem anderen Thema und einem anderen Ort, wie wir das jetzt so haben hier im Küchenradio Phase 2. Okay, also ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und alles Gute und auf bald.